richtig Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Mein Name ist Tom Dill. Hier neben mir sitzt Tobias Dannenberg. Aber normalerweise ist es ja so, dass wir dienstags aufnehmen. Aber heute treffen wir uns auch an einem Mittwoch, weil wir hier einen Videocall haben mit Axel Streich. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja, freut mich auch sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
Wir sind schon ganz gespannt. Wir sind ein bisschen aufgeregt tatsächlich.
Echt? Wegen mir?
Selbstverständlich.
Schon ein bisschen. Nee, das muss nicht sein.
Ja. Hast du Super Bowl geguckt?
Ja, habe ich geguckt. War wie immer anstrengend, einfach wegen der Uhrzeit. Aber diesmal hat sich ja auf, was das Spiel angeht, gelohnt. Ich hatte da jetzt nicht irgendwelche Favoriten, mit denen ich fiebern musste oder so, aber war insgesamt ein tolles Spiel, fand ich. Und ja, also auf jeden Fall kein langweiliger Super Bowl, wie es vielleicht auch schon welche gab.
Ja, ich fand es halt schön. Also mir ging es genauso wie dir. Ich konnte halt neutral rangehen und sagen, ich kann mich für beide freuen. Auch wenn man, also ich fand natürlich die Bengals ein bisschen sympathischer als die Rams. Aber
ja, gut, das
die
ist
Spieler der Rams sind auch wiederum cool.
Dieser Außenseiterblick, beziehungsweise wenn man neutral ist, dann fiebert man dann doch meistens eher mit den Nicht-Favoriten mit. Das ist ja so, ja.
Ja. Wobei das Matthew Stafford das jetzt gewinnen konnte, war doch einfach eine tolle Geschichte. Ja, so lange in Detroit, so erfolglos, so viel Zweifel und dann ein Jahr bei den Rams und holt das Ding. Das fand ich mal eine schöne Story.
Nach der schönen Face Mask muss man auch sagen, und dem Touchdown, der da dann hinterher für die Bengals fiel, muss man auch sagen, naja, also wenn sie das da mit dem einen Touchdown gewonnen hätte, wäre es auch nicht ganz okay gewesen.
Schön, dass wir uns da einig sind, dass das Face Mask.
Ich sag immer noch, das ist okay gewesen.
Die Refs haben danach gesagt, nee, war nicht, weil es gab keinen Grab, keinen Griff und keinen Turn.
Naja. Also so nämlich.
Beides.
Ja. Würdet ihr Schiedsrichterentscheidungen in Frage stellen?
Ist ja egal, es haben ja dann doch die Rams gewonnen und trotzdem vielleicht Face Mask, sagen wir mal so, dann passt es ja auch. Ja.
Jetzt sind es die Bengals, die sagen, war das wirklich Holding von Logan Wilson im letzten Drive?
Ganz fertig.
Man verliert Spiele nicht durch Schiedsrichterentscheidung. Man verliert Spiele, wenn man viermal in Folge puntet, so wie die Bengals und nicht, weil Logan Wilson da einmal, gut, das war für mich kein Holding, ne, by the way. Aber ja, das Spiel wurde woanders verloren.
Das glaube ich. Ich denke auch, ja.
Ja, prinzipiell. Deswegen, wir sind aber nicht hier, also wir haben uns jetzt hier nicht virtuell getroffen, um über den Super Bowl zu sprechen, sondern über die GFL. Tobi und ich kommen ja beide prinzipiell aus der GFL, also als Spieler, haben da Erfahrungen gesammelt, covern mit Football Quark, unserem Podcast, auch immer einen Teil der GFL. Also wir haben immer als festes Segment halt GFL-News bei uns in den Folgen. Und haben uns dann jetzt einfach gefragt, es ist Februar, jeder Spieler weiß, jetzt im Februar geht es so langsam in die Vorbereitung. Meistens ist man jetzt schon drin, man hampelt noch so ein bisschen in der Halle oder es ist noch unglaublich kalt, wenn man sich dann doch draußen treffen kann. Aber es geht jetzt so langsam in die Phase der Vorbereitung. Im März kommen dann die Krafttests, dann im April die Trainingslager, im Mai geht es dann schon wieder los mit der GFL. Und wir wollten einfach mal wissen, was passiert in der GFL, was ist da gerade Stand der Dinge, was hat sich in den letzten Jahren auch entwickelt. Und deswegen haben wir Michael Schwarzer angeschrieben, weil er ja der erste hauptamtliche Geschäftsführer vom AVD ist. Und der hat uns dann an dich verwiesen, der meinte, wenn ihr darüber sprechen wollt, dann sprecht lieber mit Axel, der weiß viel besser Bescheid. Und deswegen sind wir hier. Du hast auch noch Ja gesagt.
So kann man Arbeit auch delegieren.
Ja. Naja, ich bin im GFL-Liga-Vorstand unter anderem für Kommunikation zuständig. Und wenn dann so ein Format anfragt, liegt es eigentlich nahe, dass derjenige, der da dafür verantwortlich ist, den Job dann auch macht. Und es ist mir jetzt keine große Last, ich mache sowas gern. Vor allem, wenn es einmal mehr die Gelegenheit gibt, vielleicht ein paar Dinge zu erklären, die eben so nicht immer erklärbar sind, beziehungsweise so nicht in der Öffentlichkeit bekannt sind, aus welchen Gründen auch immer. Das ist immer auch eine Chance, ein paar Dinge, ja, wie gesagt, zu erklären. Und deswegen, ja, bin ich sehr gern heute hier mit euch in dem virtuellen Raum und bin mal gespannt, über was wir uns alles unterhalten.
Ja, also prinzipiell ist es erstmal vielen Dank für deine Zeit, weil selbstverständlich ist das Ganze nicht. Die ganze Kommunikation hat auch wirklich sehr alles super zeitnah stattgefunden. Also das wurde nicht irgendwie wochenlang liegen gelassen, sondern das war halt lösungsorientiert und man hat schon versucht, einen gemeinsamen Termin zu finden, was ja auch immer nicht ganz einfach ist bei allen Beteiligten.
Ja.
Deswegen, wir müssen, glaube ich, erstmal klären, wir haben jetzt schon mal die Begriffe fallen lassen, GFL-Vorstand, AFVD, wo ist da der Unterschied? Das wird, glaube ich, alles total viel gemixt. Wo ist die Trennung? Wo sind Gemeinsamkeiten? Kannst du uns da schon mal helfen?
Ja, also die Gemeinsamkeit ist zunächst mal die, dass wir der AFVD als Bundesverband des Deutschen American Footballs das Dach über allem ist. Die GFL als die, muss man ja sagen, die Sharkwater GFL als die erste Bundesliga und die GFL 2 als zweite Bundesliga, sich in den letzten, ja, ganz konkret anderthalb Jahren, aber auch schon lange davor, was so Vorarbeiten und Diskussionen angeht, eben auf den Weg begeben hat, zu sagen, unterm Dach des AFVD, ganz wichtig, manche verwechseln das ja immer mit irgendwie Abspaltung oder sonst irgendwas, aber da auf ein Stück weit eigenständigen Weg begeben hat, so wie wir das aus vielen anderen Sportarten eben auch kennen. Ja, also jeder kennt die DFL als dem Sport Nummer 1 in Deutschland mit dem Fußball. Auch das ist Organisationsform, die nicht viel anders ist. Da hängt dazwischen drin auch noch so ein EV, wie wir ihn jetzt für die GFL gegründet haben, aber unterm Dach des DFB. Ja, das gibt es im Basketball, das gibt es im Handball, Eishockey, Volleyball. Eine ganz normale Konstruktion, die wir aber im deutschen Football eben bislang nicht hatten. Nämlich, dass die Bundesligen, weil sie nun mal die Spitze darstellen und an manchen Ecken einfach andere Bedürfnisse haben wie die große Breite darunter, sich ein Stück weit eigenständig organisiert, manche Dinge dann auch eigenständig verwalten und managen kann. Das ist genau das, was wir mit dem GFL-Liga-Verbund ins Leben gerufen haben. Und da haben wir uns schrittweise hinentwickelt. Da sind wir auch noch nicht am Ende der Entwicklung. Das geht auch nicht von heute auf morgen in so einem Konstrukt, wie es nun mal so ein großer Verband dann auch darstellt. Aber das ist letztendlich das, was dahinter steckt. Und der GFL-Liga-Vorstand ist der Vorstand dieses eingetragenen Vereins, dem Liga-Verbund GFL, der in dem Sinn die Bundesligisten 1 und 2, die Vereine eben Mitglied und haben den Vorstand gewählt, um eben diesen Ligaverbund letztendlich vorwärts zu bringen.
Welche Vorteile bringt das? Also, dass man halt sozusagen die beiden Top-Ligen, ich sage jetzt bewusst nicht abspaltet, aber ihnen eine Sonderstellung gibt.
Ja, das bringt den Vorteil, dass wir an manchen Dingen in diesem Kreis der Bundesligisten viele Dinge schneller entscheiden können, die eben auch nur relevant sind für die Bundesliga. Ja, so ein Verband hat logischerweise viele Gremien, viele Ausschüsse, was alles dazugehört. Die sind auch alle richtig und wichtig, wenn es um die Gesamtförderung und Entwicklung des Sports geht, in den Landesverbänden und alles, was dazugehört, vor allem natürlich auch in der Jugendarbeit. Aber jetzt haben wir da die Top 32 Top-Vereine, sportlichen Top-Vereine mal Minimum in den zwei Ligen, wo es dann sehr stark um Dinge geht wie zum Beispiel Vermarktung, aber auch Regeln. Jetzt will ich nicht sagen, wir ändern hier die NCAA als Grundlage. Natürlich sind die sportlichen Regeln für alle gleich im AFVD, egal ob jetzt in der Landesliga oder in der GFL. Aber Regeln drumherum. Wir haben es erst kürzlich zum Beispiel im GFL-Meeting, wann war das, letzte Woche, über Standards gehabt, die wir etablieren wollen, wo wir sagen, okay, wenn wir jetzt Bundesliga spielen, liebe 32 Bundesligisten, dann gibt es ein paar Dinge, die wir einfach als Standard setzen müssen. Wie muss es im Stadion aussehen? Wie müssen die Felder aussehen? Wie müssen auch die Spieler aussehen? Schon allein wegen der medialen Wirkung und lauter solche Dinge, wo ich sage, als Bundesligist kann ich das für die 32, wenn die sich da einig sind, kann man das regeln. Wenn ich das jetzt versuchen wollte zu regeln über die normalen Gremien, das dann wieder in die Bundesspielordnung reinpflegen muss und. Alles richtig, ja. Also Raucherbundesspielordnung, das ist überhaupt kein Thema. Aber die Dinge, die spezifisch für nur für 32 Vereine da sind, da muss es Mittel und Wege geben, die einfacher, schneller zu regeln und vielleicht auch Dinge dafür eben zu etablieren, wo ich einen beispielhaften Landesligaverein, für den das gar nicht notwendig ist, mit dem ich ihn auch überfordern würde, eben allein für die Bundesliga regeln. So, und genau das, die Entwicklung, die wir da gehen, auch da wieder die Parallele zu anderen Sportarten, bei denen war das genauso. Ja, die haben auch gemerkt, okay, die Spitze braucht an manchen Ecken andere Dinge, muss sich selber an ein paar Dinge, an ein paar Ecken anders verwalten, braucht auch Möglichkeiten, sich zu vermarkten. Das Vermarktungsinteresse, sprich Sponsoren, liegt natürlich auch ganz stark erstmal auf der Spitze des Sports, logisch, weil das eben auch medial anders rüberkommt. Und deswegen schafft man so eine Organisation, wie wir sie jetzt auch eben geschaffen haben, nichts Revolutionäres, nichts völlig Neues, wie gesagt, im Sport ganz normaler Weg. Den hätten wir vielleicht auch schon ein bisschen früher gehen können. Jetzt sind wir gegangen und sind da eigentlich in Summe auf einem ganz guten Weg. Manchmal würden wir es uns noch ein bisschen schneller wünschen, aber sei es drum, der Weg ist der richtige und wir haben, denke ich, da auch schon den einen oder anderen Schritt hinter uns gebracht, der durchaus auch sichtbar und spürbar ist.
Also man kennt das ja tatsächlich, also wir hier in Hildesheim beispielsweise, Hildesheim ist ja natürlich ein Footballstandort, aber vor allem auch eine Handballstadt, wo man dann halt auch mit Standards für Hallen gearbeitet hat, wo man gesagt hat, okay, eine Halle in der zweiten Handball-Bundesliga muss mindestens die Größe von 2000 Zuschauern haben, muss Auslaufzonen haben, muss elektronische Banden haben. So gibt es das ja im Handball beispielsweise und im American Football jetzt für die ersten zwei Ligen versucht man auch Standards zu setzen, um das Ganze natürlich zu professionalisieren. Das kann man natürlich, glaube ich, so sagen. Du hast auch gerade von medialer Wirkung gesprochen, aber auch irgendwo, glaube ich, zu vereinheitlichen. Jeder natürlich in seinem Maß, aber das sozusagen, dass man nicht mehr auf typischen Sportplätzen spielt.
Zum Beispiel, klar, das Ganze hat natürlich auch medialen Hintergrund, aber es hat natürlich auch einfach den Hintergrund Stück weit. Also die GFL ist ja ein Stück weit auch eine Marke, ja. Sie ist eine Marke und da geht es schon los. Wenn man heute in ein GFL-Stadion geht, jetzt egal in welchem Standort, erkenne ich eigentlich, dass ich zum GFL-Spiel komme oder erkenne ich es nicht? Also ein ganz einfaches Ding das sind so Dinge, wo wir eben über Standards und jetzt, damit wir uns einen Fall verstehen. Es gab natürlich auch in der Vergangenheit über einen Lizenzvertrag ein paar Dinge, die schon immer für Bundesligisten anders waren, beziehungsweise die, wozu man sich dazu verpflichtet hat. Aber muss man auch dazu sagen, da waren viele Dinge auch drin, die nicht immer unbedingt eingehalten wurden. Das ist dann auch eine Frage, wie wird das nachgehalten, wie wird das verfolgt. Und in so einer eigenen Organisation ist man an der Ecke eben anders unterwegs. Wenn wir jetzt letzten Donnerstag bei dem GFL-Meeting haben wir die 32 am Tisch und die können dann letztendlich auch Dinge für sich als Selbstverpflichtung beschließen und müssen nicht auf den Verband warten, bis der durch alle Gremien hindurch zum Beispiel irgendwas beschließt und dann die Ordnung wieder verändert, sondern da geht es alles relativ schnell, solange die sich dann einig sind. Da sind die sich auch nicht immer einig, auch klar. Und es gibt sicher auch Unterschiede zwischen 1 und 2, aber trotz allem sind wir da auf einer Diskussionsebene mit denen, die das Ganze natürlich auch vorwärts bringen müssen an den einzelnen Standorten, immer direkter Dialog, der viel, viel besser geworden ist, wie das vielleicht noch vor 2 Jahren der Fall war. Also das sind alles Dinge, die sich aus dieser Organisationsform und aus dem entwickeln, was wir da angestoßen haben.
Also hat sich die Kommunikation innerhalb der Liga dadurch auch gesteigert und verbessert. Man hatte sonst immer das Gefühl, dass es halt einen Verband gibt, und das haben wir als Spieler sogar mitbekommen, dass es einen Verband gibt, der halt entweder Dinge beschließt, aber der auch nicht erreichbar ist in irgendeiner Form. Und jetzt ist die Frage sozusagen, hat sich dieser Kommunikationsstrang, diese Durchlässigkeit in irgendeiner Form verbessert dadurch? Sind dadurch auch Ideen entstanden?
Also ich höre euch gerade. Ich habe
jetzt gerade nicht mehr gehört. Geht so ein bisschen darum, früher war der Verband so ein bisschen unnahbar und hat sich durch den GFL-Vorstand, durch die Ausgliederung oder durch diese besondere Stellung, die man hat, hat sich die Kommunikation ist jetzt durchlässiger geworden, dass die Vereine sich mehr mitgenommen fühlen.
Den Eindruck habe ich, ja. Jetzt kann ich es nur schwer beurteilen, wie es vorher genau war, weil ich dann in der Rolle war, in der ich jetzt bin. Aber wenn ich sehe, ich habe es natürlich von Vereinsseite miterlebt. Ich glaube schon, wir merken das auch in den Diskussionen, wir merken das auch an den Formaten, die wir da jetzt durchaus öfters haben. Übrigens am Rande, da hat Corona vielleicht auch tatsächlich was Positives bewirkt, weil das Format der Videokonferenz ist inzwischen sowas von anerkannt und normal und Standard. Man hätte es auch schon vor 4 Jahren machen können, die Technik war da schon genauso da, aber es hat irgendwie keiner dran gedacht oder hat keiner gewollt. Und klar, einerseits die Technik, aber andererseits auch, dass wir jetzt eben öfters solche Austausche und solche Meetings bis hin zu einem 2-tägigen Workshop, den wir Anfang Dezember gemacht haben, organisieren, das auch mit Inhalte füllen. Ich sage jetzt mal, die Themen für Diskussionen ein Stück weit auch vorgeben, bis hin aber auch zu dem, was wir merken, was kommen an Rückfragen, wie reagieren die Vereine auf Dinge, die wir über die wir informieren, das ist auch sowas. Wir haben einen Newsletter, der jetzt nicht regelmäßig alle 4 Wochen erscheint, aber im Jahr so ungefähr 10-mal, den die Vereine alle kriegen, wo wir also relativ regelmäßig Informationen eben rausgeben, sei es jetzt über Dinge, die sie brauchen für ihre tägliche Arbeit, Corona-Hilfen zum Beispiel, oder aber über Dinge, über die wir uns Gedanken machen, wo wir was entwickeln oder was ankündigen, da kommt dies und jenes. Also der Informationsfluss sowohl von uns als Organisation der Liga hin zu den Vereinen, aber auch zurück und vor allem zwischen den Vereinen.
Da kann ich tatsächlich sagen, ich kenne euren Newsletter, ich kriege den nämlich auch über Ecken. Und der kommt tatsächlich regelmäßig und der ist auch informativ. Also ich kenne auch von mindestens 2 Vereinen, die den auch wirklich, wirklich nutzen. Freut mich. Um sozusagen, es ist nicht nur einfach, dass man möchte gedacht, ja auch immer so ein Feedback kriegen und wahrscheinlich wird auf dem Newsletter relativ selten geantwortet mit, hey, schön, dass er da ist.
Nee, das darf man nicht erwarten. Ich sage jetzt mal, wir sagen bei uns hier in der Gegend, nicht geschumpfe ist Lob genug. Also nicht getadelt ist genug Lob auf Hochdeutsch. Das ist so, ja. Also es wie immer, wenn man was gut findet, dann leider ist es dann leider üblich, dass man da weniger Feedback gibt, wie wenn man was schlecht findet. Nachdem wir aber auf den Newsletter gerade jetzt mal darauf bezogen, eigentlich bisher noch nichts Negatives gehört haben, gehen wir auch davon aus, dass er gut ankommt. Und wir wissen es auch natürlich von ein paar Stimmen, dass er vor allem auch hilfreich ist. Und das soll er vor allem sein. Er soll auch ein Stück weit für diese immer angemahnte, mangelnde Transparenz sorgen. Ja, wir schreiben da drin Dinge, die sind vielleicht für manche Selbstverständlichkeiten, aber wo ich dann auch öfter sage, Leute, das müssen wir den Vereinen aber auch sagen. Und dann schreiben wir es da halt rein. Und dann weiß es auch jeder. Ja, weil viele Missverständnisse entstehen auch dadurch, dass viele Dinge einfach nicht bekannt sind, was da im Hintergrund abläuft und was da zu regeln ist und was da auch tatsächlich gemacht und bewältigt wird. Und da ist das ein gutes Medium, um da das ein oder andere mal transparent zu machen. Aber auch da, schön, wenn du in deinem Verein ich sage jetzt mal den Newsletter, über welches Eck auch immer kriegst, ist auch völlig wurscht, über welches Eck, aber du kriegst ihn. Auch da merken wir halt noch ziemlich Unterschiede. Manche Vereine telefonieren mit irgendeinem Vorstandsmitglied und sagen, du, das stand doch vor 2 Wochen im Newsletter und sage, was für ein Newsletter kriege ich nicht, ja, weil im Verein die Kommunikation nicht funktioniert. Also da gibt es dann durchaus auch noch Dinge, die verbesserungswürdig sind, wo wir natürlich nur bedingt Einfluss drauf haben, aber ja, der Druck von innen entsteht dann manchmal auch.
Gibt es jetzt seit 1,5 Jahren. Draus, ja. Genau, also wir rechnen mal grob 1,5 Jahre.
Oktober 2020.
In der Zeit ist ja in der GFL sehr, sehr viel passiert.
Ja.
Also es ist ein Ligasponsor auf einmal aus dem Nichts gekommen. Es gab 2020 auf jeden Fall schon den TV-Vertrag. Es gab nur keine Saison. Es ist genau, also der Sport 1 TV-Vertrag, den gab es ja schon, bevor die ELF, glaube ich, in Gründung war. Das muss ich jetzt sozusagen als Moderator hier sozusagen schon mal festlegen. Ja. Den habe ich damals auch schon gekannt, dass es den gibt. Es gab einfach nur keine Saison.
Ja. Genau, das war das Problem. Also das, was wir letztes Jahr mit Sport 1 gemacht haben, die 14 Spiele waren es, glaube ich, 14 Punktspiele und Playoff und den German Bowl, das war eigentlich geplant.
Letztes für
das
Jahr 2020. Ist dann noch ein Ligasponsor dazu gekommen. Aber die gab es halt nicht. So. Und es gibt jetzt auch einen Ausrüstervertrag mit Erima. Wie zufrieden ist man sozusagen jetzt schon mit der Bilanz, die man jetzt so ziehen kann? Also man hat jetzt sozusagen, der GFL-Vorstand ist ins Leben gerufen worden. Man auf einmal ist man im TV, so kann man es ja sagen, auch wenn es den Vertrag erst sozusagen, das kann man ja für sich mitnehmen. Da kann man ja sagen, okay, den Vertrag gab es zwar schon, aber das nehmen wir für uns mal so mit. Es gibt auf einmal einen Ligasponsor, dann ist die TV-Übertragung auch noch gut angenommen worden. Also wenn wir nämlich jetzt einfach mal uns die DWDL-Zuschauerquoten angucken, dann sind das ja dann bewegen wir uns immer im Rahmen zwischen 100.000, 80.000 und mal 300.000 Zuschauern, die sich einzelne Spiele angeguckt haben. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt die Dresden Monarchs gegen die New Yorker Lions spielen, als wenn nichts gegen die Ravensburg Razorbacks, aber
Das ist aber, sag ich mal, in jeder Sportart so, es gibt halt ein paar Knallerspiele und es gibt ein paar, die sind nicht ganz so interessant, aber das ist ganz normal. Ja gut, also da müssen wir vielleicht ein bisschen sortieren. Da muss ich sagen, denn dass es diesen Fernsehvertrag schon gab, das nehmen wir jetzt nicht einfach so mit. Das heften wir uns auch nicht ans Revers. Denn letztendlich ist es tatsächlich so, dass dieser Vertrag eben Bestand hat und beide Seiten damit einig waren, dann einfach von 2020 auf 2021 zu übertragen. Was wir uns ans Revers heften können, ist dann die Produktion dieser Spiele, weil das war auch eine absolute Premiere, dass wir all diese Spiele selbst produziert haben. Also selbst im Sinne von, dass wir organisiert haben, wie sieht das Produktionsteam aus, wie läuft das ab bei jedem Spiel, Sendeplan, also alles, was zu einer Produktion komplett dazugehört, Personal, Technik und so weiter, wurde letztendlich von uns und von natürlich dann Leuten, die das operativ durchgeführt haben, gemanagt und gemacht. Das war ein ziemlicher Kraftakt und wir haben da auch eine Lernkurve natürlich hinter uns. Die ersten paar Spiele waren durchaus ein paar Dinge dabei, wo man sagen würden, hätten wir besser machen können, haben wir dann in der Folge auch besser gemacht. Aber das war für alle Beteiligten ein ziemlich spannendes Jahr, weil sowas hat man halt bisher auch nicht gemacht. Und wir haben es ganz bewusst zentral organisiert. Man hätte ja auch hergehen können, das gab es auch schon, dass man sagt, okay, das Livestream-Team in Dresden, Braunschweig, Schwäbisch Hall, wo auch immer, wenn das Spiel dort ist, das da übertragen wird, dann sind die eben dafür verantwortlich, dass da eine fernsehtaugliche Spiel, fernsehtaugliche Sendung geliefert wird, stabile Übertragungen und alles, was dazugehört. Und genau das wollten wir vor allem beim ersten Mal den Vereinen die Verantwortung nicht auflasten und haben gesagt, wir müssen das zentral machen, weil dafür kann kein Verein einfach so, sagen wir, gerade stehen, wenn dann womöglich auf Sport 1 der Bildschirm schwarz ist im Live- und Free-TV. Wir müssen das selber organisieren, haben wir dann auch gemacht und das war sicher, wenn man das dann die Sendung anguckt, sieht man das alles nicht. Ich durfte das ein oder andere Mal das miterleben, was da alles beim Spiel dann passieren muss und ich habe es die ganze Saison miterlebt in den jeweiligen Meetings, wo es um die Planung dieser Sendungen ging. Das ist schon eine ganze Menge, die da organisiert werden muss und dafür muss ich auch sagen, was da dann rauskam, können wir, glaube ich, ganz stolz drauf sein, dass es so funktioniert hat. Natürlich kann man
wie ist das denn organisiert worden? Sind das Ehrenamtliche? Also, ist da eine Produktionsfirma, die da durch die Gegend fährt?
Nee, das, also die Leute, die das dann vor Ort gemacht haben, sind, das kann man nicht ehrenamtlich machen. Also kann man natürlich, wenn man so viele, so gute Leute dann findet, die das ehrenamtlich machen und dann auch zuverlässig, aber das ist illusorisch. Nee, das sind dann schon Profis, die da unterwegs sind. Eine Produktionsfirma, an die wir das alles abgegeben haben, das haben wir bewusst nicht gemacht, sondern wir haben da die Zügel letztendlich und die Steuerung selber in der Hand behalten. Jetzt innerhalb dem AVD, sage ich jetzt mal. Da war damals auch der Michael Schwarzer federführend mit dabei, der jetzt heute Geschäftsführer vom AVD ist. Aber mit Ehrenamtlichen kriegt man das nicht hin. Ja, man muss quer durch die Republik reisen und da braucht man dann natürlich letztendlich auch ein paar Profis, die das machen, damit die Bilder auch entsprechend eingefangen werden. Und auch da muss man feststellen, nicht jeder gute Kameramann, der irgendwie Sport macht, der aber noch nie Football gemacht hat, ist dann ein guter Kameramann für Football. Auch da gibt es Besonderheiten.
Das ist wahrscheinlich auch eine riesige Lernkurve.
Da muss der eine oder andere auch erstmal reinfinden.
Ja. Du musst halt auch den Sport ein Stück weit verstehen, um zu wissen, wo du die Kamera hinhalten musst. Ne?
Absolut.
Und nicht ganz unwichtig.
Ja.
Zum Beispiel, ja. Ja. Nee. Ja gut, und die andere Themen, die du angesprochen hast, ich meine, das sind so die Highlights, die man natürlich auch nach außen sieht, wie jetzt den Liga-Sponsor, wie jetzt erst kürzlich den Ausrüstervertrag mit Erima. Ja, das sind alles einzelne Entwicklungsschritte, wo wir schon sagen, das hat natürlich damit zu tun, dass wir uns anders organisiert haben, dass wir einen Liga-Vorstand haben. Aber das ist alles nicht so, dass das von allein passiert. Die fallen nicht vom Himmel, da muss man was dafür tun. Teilweise muss man auch ein bisschen was dafür investieren. Und man muss dann auch, das gehört auch dazu, natürlich die mit der automatischen Kritik leben, die dann kommt. Ja, jetzt gerade bei diesen zwei Sponsoren. Also öfters gibt es ja, also wo wir Erima verkündet haben, ja,
waren
die erste Posts. Ja, was soll denn das jetzt? Warum nimmt man Erima? Ja, genau. Ja, warum nicht Nike? Warum nicht Under Armour? Warum nicht Adidas oder wie sie alle heißen? Also die Frage, die verbietet sich ja eigentlich schon fast, weil dahinter steckt die Vorstellung irgendwie, okay, da stehen da jetzt alle vier oder fünf großen Namen der weltweiten Sportartikelhersteller und wir sind in der Lage, da uns einen rauszusuchen. So ist die Welt halt nicht, ja, sondern jetzt ist die GFL nun mal nicht die DFL oder die NFL oder wie sie alle heißen, sondern die GFL ist nun mal die GFL und wir backen da, das muss man einfach so sehen, natürlich kleinere Brötchen. Und es ist beileibe nicht so, dass wir uns Sponsoren jetzt irgendwie raussuchen können. Wir sind froh, wir tun was dafür, wir kaufen uns auch nicht unter Wert, also wir gehen da jetzt auch nicht irgendwie mit Asche auf dem Haupt durch die Gegend und betteln, das tun wir sicher nicht. Trotz allem gibt es da natürlich Unterschiede. Ja? Und jetzt nehmen wir mal Erima, wir haben damit einen Partner, der Minimum eine namhafte Marke in Deutschland darstellt. Ja, noch nicht im Football. Ja, aber das ist genau mit ein Vorteil für uns, weil das ist ein Partner, der sagt, er will mit uns in diesem Sport wachsen. Für den ist Football ein Wachstumsmarkt. Und das will er mit uns zusammen tun, ist deswegen auch dazu bereit, den Vereinen Konditionen einzuräumen, die wirklich sehr gut sind. Da gibt es natürlich jetzt erstmal im Anlauf auch wieder das ein oder andere Problem, aber das ist ganz normal bei so einer neuen Partnerschaft. Und jetzt kann man Erima gut oder schlecht finden. Bisher haben sie sich aber eben in diesem Footballmarkt nicht getummelt. Und die lernen gerade unheimlich viel dazu. Das tun sie von uns. Das tun sie auch von den Vereinen. Die nehmen das Feedback auf, wenn sie jetzt Musterware verschicken, wo dann die Vereine dann sagen, na, das und das und das kann man aber besser machen. Und wie gesagt, wollen mit uns da wachsen. Und für uns ist so ein Partner eigentlich ideal, weil der auch entsprechend mit uns redet, auf uns eingehen kann und auch wir unsere Wünsche anders platzieren können. Ja? Und dann ist einfach auch noch wirklich, das ist der ausschlaggebende Punkt, das ist das, was mir an der Frage, warum nehmt ihr Erima, schon fast ein bisschen nervt, weil da immer implizit drinsteckt, wir hätten ja auch die Wahl gehabt, diesen oder jenen oder was weiß ich was. Wir hatten durchaus noch ein anderes Angebot, auch vom Sportartikelhersteller, der aber auch nicht in der Liga spielt, die wir jetzt gerade so genannt haben, wie Adidas, Nike und so weiter. Und zwischen denen zwei haben wir uns
also das, immer das mit den Mustern, das habe ich tatsächlich auch schon mitbekommen, dass Vereinen jetzt Muster geschickt worden sind. Inwiefern geht Erima darauf ein? Kannst du da schon irgendwas zu sagen?
Soweit ich es weiß, also da bin ich jetzt auch nicht an vorderster Front, aber wir haben es auch letzte Woche erst diskutiert. Soweit ich es weiß, gehen die da sehr, also die sind froh um jedes Feedback, das sie da kriegen, was ihre Produkte angeht. Dass die das jetzt auch nicht von heute auf morgen einen Produktionsprozess womöglich umstellen können, das ist aber auch naheliegend und verständlich. Aber sie nehmen das gern auf und sie reagieren da auch drauf und verbessern und verändern ihre Produkte. Auch was zum Beispiel
Erima, Erima dran gedacht, dass es größere Menschen gibt als 4XL. Das ist auch viel
Kritik, ja, wenn man bei Erima klickt. Ja, genau. Das wissen die auch und da gibt es auch Lösungen dafür. Die haben das halt bisher natürlich nicht im Standardprogramm, weil ich sage jetzt mal, bei der Leichtathletik findet man die selten, ja, die jetzt mehr wie 2XL brauchen. Bei uns findet man die öfters. Könnte man jetzt sagen, ja, das kann man sich ja an 5 Finger abzählen. Ja, könnte man vielleicht, aber das gehört alles zu so einem Lernprozess und da muss man dann auch immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also unterm Strich sind wir froh, dass wir den Partner haben, der uns auch bestimmte Ecke Freiheiten lässt, auch was mit zu beeinflussen und nicht sagt, so ist es. Also das ist durchaus eine Win-Win-Situation an der Ecke. Und eins darf man bei dem Deal wirklich nicht vergessen, das geht immer ein bisschen unter. Wir haben an der Ecke mit Erima einen Partner nicht nur für die GFL, sondern für alle Vereine im AVD, weil auch für die gibt es Sonderkonditionen bei Erima. Bis hin zu Dingen, die Landesverbände, wo die davon profitieren, nämlich Trikotsätze für ihre Auswahlmannschaften und auch für die Nationalmannschaft. Also das Gesamtpaket kann sich da schon wirklich sehen lassen. Und wie gesagt, jetzt haben wir die Partnerschaft seit 6 oder 8 Wochen am Laufe. Jetzt sind die ersten Bestellungen raus. Wir haben auch Vereine, die sind hochzufrieden. Ja, die schwärmen eigentlich nur davon, was da alles geht. Jetzt müssen wir da ins Laufen kommen und dass das jetzt im ersten Jahr vielleicht noch nicht die volle Breite erwischt und dass das ein bisschen Entwicklungszeit braucht. Ja, das ist so. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ich glaube,
das mit den Landesverbänden, Auswahlmannschaften und gerade jetzt auch der Nationalmannschaft, die es wieder gibt, ist es auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ich habe den Kooperationsvertrag mit Erima immer so verstanden, dass theoretisch ja jeder Verein trotzdem auch einen anderen Ausrüster nehmen kann. Also es ist so eine Alles-kann-nichts-muss-Vereinbarung, wenn man jetzt sagt, ich möchte das Geld investieren, ich gebe pro Jersey nochmal 50 Euro mehr aus, dann kann ich mir mein Nike-Jersey trotzdem holen, als Verein.
Ja, im Prinzip ist es so, klar. Es ist ja auch logisch, wir können ja mit so einem Vertrag nicht 32 GFL-Vereine, geschweige denn eine ganze AVD mit seinen Vereinen dazu verpflichten, bei einem Hersteller zu kaufen. Das können wir nicht. Ja? Wir in unserer Organisationsform können das nicht. Andere können das vielleicht, aber bei uns geht es nicht, weil ich kann das Recht eines Vereins dazu bestellen, wo er nun mal womöglich sogar verpflichtet ist. Ja? Wir haben Vereine, die haben eigene Ausrüsterverträge und die laufen noch ein paar Jahre. Die können jetzt nicht einfach hergehen und sagen, okay, wenn der womöglich sogar noch in noch bessere Konditionen liefert, können jetzt nicht einfach sagen, ich schicke meinen langjährigen Partner heim, weil es jetzt denn das Angebot von Erima gibt. Das ist eine Entwicklungszeit. Ja? Wenn der Vertrag dann mal ausläuft beim Verein, dann muss man darüber nachdenken und überlegen, ist das dann noch okay oder gibt es da inzwischen ganz andere Möglichkeiten? Aber so wie du es gerade beschrieben hast, das ist natürlich nicht unser Ziel. Ja, unser Ziel ist es schon, in dieser Partnerschaft so viel wie möglich dann auch über und mit unserem Partner gemeinsam zu machen, auch in den Vereinen. Aber echte Verpflichtung in dem Sinne.
Wie zufrieden seid ihr mit Shark Water, mit der Reaktion darauf? Wie hat sich das etabliert? Wie ist das angekommen?
Naja, Shark Water ist ein junges Getränk. Da ist es übrigens ähnlich. Ja, auch die wollen einen Markt, sage ich jetzt mal, für ihr neues, in Deutschland zumindest relativ neues Getränk aufmachen. Die Reaktion darauf war natürlich auch zunächst mal ähnlich, warum nimmt er nicht Coca-Cola, ja, oder irgendwie sowas. Und dann ist es natürlich immer auch noch eine Geschmackssache, das liegt jetzt in jedem, das Getränk und so weiter. Wir sind jetzt mal, was die Zusammenarbeit mit Sharkwater angeht, sehr zufrieden, ja, weil das Organisatorische funktioniert. Auch da gibt es dann eher auf unserer Seite das ein oder andere, wo wir nachholen müssen im Sinne von, wie gehen die Vereine dann mit dem Produkt um und wie kriegt man das in den Stadien durchgesetzt und oder solche Sachen. Auch da ist es klar, sowas geht nicht von heute auf morgen. Wir sind mit Sharkwater auch quasi
gefühlt fast mitten auf, in gefühlt auf jeden Fall. Also es war gefühlt mitten, so, da hat das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ging also, irgendwie so 6 Tage später los, gefühlt. Ja. Also die Kooperation, das war so ein fließender Übergang, Saisonbeginn und jetzt, es gibt jetzt die Sharkwater, wir sind jetzt Sharkwater GFL.
Ja, gut, ich meine, das war halt einfach dem Akquise- und Verhandlungsprozess geschuldet, dass das nicht vor Saisonstart schon funktioniert hat. Ja. Nichtsdestotrotz, wir machen das erste Mal, ja, da war es uns dann nicht unbedingt die Prio 1 zu sagen, okay, jetzt hat die Saison schon angefangen, wir machen es erst nächstes Jahr. Wäre ja auch Blödsinn gewesen. Denn wir waren uns da einig, dass das auch das eine gute Partnerschaft darstellt. Die waren auch sehr zufrieden mit dem letzten Jahr, was jetzt zum Beispiel eben auch wieder die Sport 1 Präsenz und solche Dinge angeht. Das ist in Summe eine gute Partnerschaft. Die läuft auch dieses Jahr weiter, so wie vereinbart. Sharkwater hat jetzt zum Beispiel, also die wollen jetzt auch noch verstärkt, gerade im amerikanischen Markt, da werden die Dosen verkauft mit dem GFL-Logo drauf. Ist auch ganz nett. Bringt uns nicht wirklich direkt was, aber ist ein netter Nebeneffekt, der da mit erwirkt wird. Also in Summe sind wir und ich denke Sharkwater auch soweit zufrieden mit dem, was wir da letztes Jahr zustande gebracht haben gemeinsam. Gilt
also bei solchen Sachen fragt man sich natürlich gerade als Außenstehender, wie läuft eigentlich so ein Akquiseprozess ab? Wie lange dauert sowas? Das wird ja kein 2-Wochen-Prozess sein. Man wird ja jetzt nicht auf einmal sagen, ein Kaltakquise-Call beim Geschäftsführer von Sharkwater mit, wir wollten doch nochmal über ein Liga-Sponsoring sprechen, sondern das wird ja ein Prozess gewesen sein. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Naja, es gibt mal prinzipiell gibt es 2 Wege. Das eine ist, man arbeitet da mit so einer Agentur zusammen, das tun wir auch, ja, die halt letztendlich von uns die Daten geliefert kriegen, was haben wir denn anzubieten, und die dann auf besseres Netzwerk und bessere Verbindungen in verschiedenste Märkte haben. Und dann, ja, dann durchaus bei dem einen oder anderen mal anklingeln oder aber Leute kommen auf die zu, beziehungsweise potenzielle Sponsoren, habt ihr uns nicht irgendwas, wo in die Richtung geht, weil wir bräuchten gerade. Das ist der eine Weg. Über so eine Agentur ist auch der Deal mit Sharkwater zum Beispiel zustande gekommen. Der Deal mit Erima, der lief direkt. Ja, da hat eben ein Vorstandsmitglied von uns Verbindungen genutzt, die es innerhalb der GFL gab. Und dann
hat man dauert sowas? Also bis man so sozusagen vom ersten Annähern, vom ersten Gespräch bis zum Abschluss?
Das ist, da gibt es keine feste Regel, das hängt auch immer davon ab. Gibt es jetzt zum Beispiel noch parallel Vergleichsangebote und spricht man mit einem oder spricht man mit 2 oder 3? Aber ich sage jetzt mal, so ein Prozess
geht einfach, also geht ja darum, unter dass 3 Monate so ein bisschen geht da gar nichts. So ein Gefühl dafür kriegen, wie lange sich sowas ziehen kann auch. Weil unter 3 Monate heißt halt auch, kann auch 6 Monate dauern.
Ja, kann es durchaus, ja. Das hängt auch immer von Entscheidungsprozessen dann bei den Sponsoren ab. Ja, das hängt dann ein Stück weit auch von der Größe der Firma ab. Das da gibt es keine feste Zeit. Das ist immer von der einzelnen Situation, von handelnden Personen, sowohl beim Sponsor wie bei uns abhängig. Gibt es Abstimmungsbedarf dann womöglich noch, weil der Sponsor irgendwie was gerne hätte, was wir aber nicht zusichern können, uns vielleicht erst bei den Vereinen rückversichern müssen, können wir das anbieten. Also,
das ist beim Thema Sharkwater, ja, was da glaube ich auch den Leuten irgendwie komisch vorkam, und das ist auch der Übergang für mich zum nächsten Thema. Es gibt ja die Shio European League of Football, und dieser Name wurde eine Woche gefühlt vom Sharkwater Sponsoring veröffentlicht. Vielleicht waren es auch 4 Wochen, das weiß ich nicht aus dem Kopf, aber es war relativ zeitnah. Es kam dann sozusagen dieser Unmut auf, ja, okay, die GFL zieht jetzt einfach nach, jetzt, dass sie jetzt auch einen Liga-Sponsor haben möchte.
Ja, klar. Ja, da frage ich mich dann manchmal wirklich, wie weit denkt der ein oder andere. Ja, es war tatsächlich so, dass es nicht viel Zeit zwischen der Präsentation von Gio bei der European League of Football und der Präsentation von Sharkwater bei uns gab. Aber ich habe es gerade schon erklärt, so ein Prozess geht länger. Und ja, es all diese Diskussionen, da gibt es ja auch viele, die meinen, da muss jetzt erst tatsächlich die ELF auftauchen, damit sich bei der GFL was tut.
Wieso muss erst eine Konkurrenzliga kommen, damit sich in der GFL etwas bewegt?
Ah ja, okay. Ja. Fast wörtlich, schön. Das sieht nach außen wahrscheinlich so aus, und da gibt es aber ein ganz großes Missverständnis, beziehungsweise da schaut man nicht genau auf die Historie, zumindest dessen, was sich bei der GFL wann wie entwickelt hat. Ja. Also mal ganz einfach gesagt, der GFL-Liga-Vorstand, zumindest in dieser ersten Version, wo es den e.V. noch nicht gab, aber wir haben ja diese Übergangsorganisation gegründet, war Anfang, jetzt habe ich es nicht genau im Kopf, ja, das Datum, also aber es war der erste
irgendwann erste im Anfang Oktober war es auf jeden Fall.
2020. Genau so. Und dem ging ja einiges an Vorbereitung voraus. Die ersten Papiere dazu, die datieren aus dem Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2018. Also da gab's lange vorher Diskussionen drüber. Die wurden dann im Corona-Jahr 2020 ein bisschen hintern angestellt, weil da gab's wirklich dann ein anderes Problem. Nämlich, wie kommen wir durch das Jahr 2020 mit oder ohne Saison und so weiter. Und sobald es dann geklärt war im September, August, ging es aber auch dann wieder konkret an dem anderen Thema weiter, und wie gesagt, Anfang Oktober wurde dann auch das ins Leben gerufen, an dem wir bis heute arbeiten, beziehungsweise dieser Weg quasi mit der Gründung dieser Übergangsorganisation und dem Liga-Vorstand ins Leben gerufen. Die ELF kam Ende Oktober irgendwann auf die Bildfläche. Ja, also wer jetzt meint, wir haben das alles eingeleitet in der GFL, weil die ELF auf einmal auftaucht ist, der sieht allein schon an der zeitlichen Abfolge, so kann es nicht gewesen sein. Und das Gleiche gilt für, was weiß ich, einen Liga-Sponsor. Auch das ist was, wo wir uns ja schon lange wünschen und auch schon eine ganze Weile dran arbeiten. Und dann hat es halt zu dem Zeitpunkt geklappt, dass jetzt Gio und die ELOF sich irgendwie 3 oder 4 Wochen früher einig worden sind. Jetzt auch nichts zu machen. Ist halt so, ja, aber hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und viele Dinge werden jetzt so gesehen. Also erstmal freut es mich, ja, dass die Leute offensichtlich wahrnehmen, in der GFL tut sich was. Dass der Treiber da für alles und für alle Entwicklungen und für sämtliche Dinge angeblich die ELOF sein soll, das ist halt schlicht und weg falsch. Weil, wie gesagt, zeitliche Reihenfolge habe ich gerade schon dargestellt. Und dann ist es nun mal so, es gibt zwischen der ELOF und der GFL ein paar grundlegende Unterschiede, wo wir in keinster Weise vergleichbar sind und wir uns auch völlig im Klaren darüber sind, dass wir an ein paar Ecken.
Kannst du diese Unterschiede nennen? Also du hast am Anfang des Gesprächs auch schon mal von strukturellen Unterschieden gesprochen. Man muss jetzt natürlich in der European League of Football, dann sprechen wir nicht von EVs, also ja. Vereinen, da sprechen wir erstmal von GmbHs. Also.
Genau. So ist es. Wir sprechen bei der, und das muss man sich immer vor Augen führen, jetzt völlig wertfrei. Ja? Wir sprechen bei dem einen System, der, nämlich der ELOF, von einem rein kommerziellen Unternehmen, einem Konstrukt, das rein wirtschaftlich orientiert unterwegs ist, mit Franchises, die alle GmbH sind. Diese GmbHs haben mit dieser Liga einen Vertrag. Was da drin steht, weiß ich nicht, aber sie haben letztendlich diesen Franchise-Vertrag.
Ich kann dir sagen, da ist relativ viel geregelt. Ich habe den gelesen. Sind,
sonst würde es ja so auch nicht funktionieren. Ja. Ich hatte mal das Vergnügen, eine sehr frühe Version zu lesen. Ich gehe davon aus, dass er nicht kleiner geworden ist. Ja. Aber wie die heute aussehen, weiß ich wirklich nicht. Fakt ist auf jeden Fall, wir sprechen hier von einer, von einem Wirtschaftskonstrukt, das darauf ausgelegt ist, Geld zu verdienen, wie jede wirtschaftliche Organisation nun mal auch. Das ist der Zweck und der Hintergrund letztendlich dieser Liga. Und das ist schon mal der erste große Unterschied. Sie sind eben so organisiert in diesen GmbHs und der Holding drüber oder wie auch immer das Konstrukt genau aussieht. Und wenn ich vorhin zum Beispiel gesagt habe, wir müssen 32 Vereine fragen, ob das und das geht, genau das müssen die nicht. Ja, weil die Franchises nun mal eben an der Liga hängen und wenn die morgen sagen, wir spielen alle in rote Schuhe, dann spielen die morgen alle in rote Schuhe. Und es geht relativ einfach, weil sie vertraglich nun mal zum bestimmten, also ist jetzt ein völlig gegriffenes Beispiel, aber nur um den Mechanismus zu erklären, weil sie aber vertraglich alle entsprechend gebunden sind. Ja? Bis hin zur Abgabe von Rechten, wie weit es geht, wie gesagt, im Detail weiß ich das nicht, also was Markenrechte und solche Dinge angeht, Merchandise und so weiter. Also sie haben eine ganz andere Möglichkeit, von einer zentralen Stelle aus, die Liga und die einzelnen eben nicht Vereine, sondern Franchises und GmbHs zu steuern, um das Produkt entsprechend in eine Richtung zu bringen oder auszuprägen. Wir haben eingetragene Vereine. Wir leben im organisierten Sport, der nun mal nicht so strukturiert und nicht so organisiert ist, dass ein GFL-Verein auf, ich sage jetzt mal, Gedeih und Verderben an einen GFL-Liga-Vorstand, AFVD oder was auch immer, gebunden ist, sondern der hat seine eigene demokratische Struktur und der hat seine Mitglieder, der braucht einen Vorstand, der braucht Vorstandsbeschlüsse und der hat auch Geschichte teilweise, der hat vor allem viele, viele, viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die da ihr Baby groß gemacht haben, das darf man alles nicht vergessen, das steht alles im Hintergrund, alles eine völlig andere Organisation. Und jetzt sage ich ganz ehrlich, wenn ich mit die Idee habe, mit einer Football-Liga Geld zu verdienen und nichts anderes hat die ELF im Sinn, das ist ihr Geschäftszweck, ja, dann täte ich mich wahrscheinlich auch schwer, mich auf Strukturen einzulassen, wie ich sie nun mal normalerweise im deutschen Sport, ne, im ganzen europäischen Sport vorfinde. Da geht manches einfach langsamer, schwieriger, nicht unbedingt schlechter, ja, aber natürlich nicht so zack, zack und ruckzuck, wie ich das im Wirtschaftsunternehmen mal kurz als Chef sagen kann, da geht's lang. Das ist der eine große Unterschied. Und der zweite große Unterschied ist schlicht und einfach das liebe Geld. Ich habe auf der ELOF-Seite Investoren, die investieren in das Produkt ELOF, wissen wir ja auch aus Pressekonferenzen, auch vom Herr Kareitscha, dass die ELOF natürlich jetzt erstmal Investitionsphase hat. Da wird, wenn man das sieht und wenn man sich ein bisschen zusammenrechnen kann, was da alles an Aufwendungen da sind, sowohl von der Zentrale, sei es jetzt was Fernsehen und solche Dinge angeht, bis hin zu den Franchises, da wird viel Geld investiert. Das ist so. Ob und wann das wieder rauskommt, ist ja das Ziel von jedem Investor. Weiß ich nicht, müssen die sehen. Muss man einfach abwarten. bei der GFL und bei den GFL-Vereinen geht es nicht um Geld verdienen. Ja, jeder Euro, den ein GFL-Verein am Ende des Jahres übrig hat, wenn er einen übrig hat, dann steckt er den in die Jugendarbeit oder in diese nächste Saison oder was auch immer, arbeitet zu 95% mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, mit völlig anderen Budgets. Also an der Ecke allein durch das verfügbare Geld, das ich überhaupt in die Hand nehmen kann, um meinen Verein zu organisieren im Vergleich zu dem, was ich habe, um einen Franchise zu organisieren, zwei völlig unterschiedliche Welten. Auf der einen Seite fahren wir mit viel Geld, mit viel auch Festangestellten und Fulltime-Mitarbeitern und auf der anderen Seite fahren wir mit wenig Geld und mit ganz, ganz wenig Festangestellte und Fulltime-Mitarbeitern. Also auch da kann ich Äpfel mit Birnen einfach nicht vergleichen. Wenn jetzt einer sagt, GFL, guck mal, die ELOF macht's dir vor, warum mach's nicht genauso? Genau die zwei Punkte sind die Antwort drauf. Völlig andere Struktur mit anderem Geschäftszweck. Und auf der
als
anderen
Medienmensch
Seite
muss ich dir tatsächlich jetzt aber sagen, also es gibt gerne, es gibt da einen einfachen Konflikt für die Menschen, die nehmen erstmal die Unternehmensstruktur und die Vereinsstruktur ja gar nicht so wahr, sondern die gucken sich erstmal von außen das Produkt an und sagen dann halt, okay, ja, welches Produkt finde ich besser oder welches Produkt finde ich ansprechender. Wie wollt ihr euch sozusagen da positionieren und halt vor der Konkurrenz und nichts anderes ist ja die Liga, eine Liga, die im selben regionalen Raum läuft, die denselben Sport ausübt. Wie wollt ihr euch da behaupten? Also es ist auch eine Community-Frage. Wie ist da so die Strategie der GFL? Was macht euch aus? Was ist sozusagen unternehmerisch gesprochen, was ist euer USP?
Naja, ich will es mal anders, kurz von einer anderen Richtung bedanken. Wir haben uns die Frage natürlich auch viel gestellt und sie wird immer wieder gestellt. Letztendlich müssen wir uns in der GFL wegen diesen zwei großen Unterschieden, und die werden wir nicht von heute auf morgen aufholen. Das ist uns einfach, also das ist uns klar und das muss jedem klar sein, der sich darüber Gedanken macht. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir in der Lage sind zu leisten, was wir gut können. An der einen oder anderen Ecke ist da mit Sicherheit Verbesserungspotenzial, an dem müssen wir arbeiten. Aber wir werden uns, wenn wir ständig versuchen, da jemand nachzulaufen und nachzueifern, versuchen das Gleiche, sage ich jetzt mal, zu machen, werden wir uns letztendlich alle miteinander dran verschleißen. Das wird nicht funktionieren, weil wir arbeiten da, wie ich es gerade erklärt habe, nicht mit gleichen Waffen. Wir bauen und haben an der Ecke, denke ich, auch die Vereine an der Ecke hinter uns auf das, was die GFL und die Vereine in der GFL schon immer ausgemacht hat, nämlich letztendlich aus, natürlich mit Sponsoren, ohne die geht es auch in der GFL nicht, nur spreche halt von ein bisschen andere Dimensionen, aus letztendlich eigener Kraft den Sport auf dem Niveau zu betreiben, auf dem wir ihn betrieben haben bislang und auch weiterhin betreiben werden, weil, da sind wir da mal an der Ecke vielleicht ehrlich, ich kann vieles vergleichen zwischen ELOF und GFL, wie das Produkt aussieht, wie es rüberkommt, sei es jetzt im Fernsehen, sei es wo auch immer. Wenn ich einen sportlichen Vergleich ziehe, ja, jetzt kommt dann gleich wieder, ja, dann muss man halt mal ein GFL gegen ELF-Team spielen lassen. Aber wenn man da mal reinschaut, die Spiele vergleicht, also ein German Bowl braucht sich, glaube ich, nicht sportlich verstecken, um das mal ganz easy und sacht zu sagen, hinter einem
Endspiel. Also das sind wir beide, du bist ja wahrscheinlich bald auch regelmäßiger Football-Quark-Hörer. Das haben wir beide auch tatsächlich auch so gesagt. Also sportlich bewegen die beiden Ligen sich auf einem Level.
Ja, und die GFL, die hat natürlich auch den einen Vorteil, du hast es schon angesprochen, so ein bisschen dieses Familiäre, was man nur in Vereinsstrukturen findet. Ja. Und halt auch der Vorteil, dass man diesen Unterbau dann hat. Also die Teams haben Jugendarbeiten, auf die sie zurückgreifen können. Und das hat die ELF ja nicht. Die ELF ist ja abhängig davon, dass andere Spieler produzieren. Und aus diesem Markt können sie sich dann bedienen. Und da passt eine Frage aus der Community auch ganz gut zu. Habt ihr Sorge, dass immer mehr gute einheimische Spieler in die ELF abwandern? Die Gefahr ist ja da. Gerade junge Spieler kommen aus der Jugend lassen sich natürlich auch von diesem ganzen Medialen blenden. Und das muss man sagen, da steckt die ELF natürlich auch viel rein. Und wenn man sich die Social-Media-Kanäle anguckt, das sieht ja alles auch schick aus. Ja. Und sowas zieht und sowas blendet. Na, ist die Sorge da? Wie wird damit umgegangen? Wenn sie da.
Ja. Ja, klar ist die Sorge. Also das wäre ja fatal, wenn man das von der Hand weisen würde. Natürlich ist die Sorge da. Und die ganzen Vereine, traurigerweise übrigens auch, vor allem, ich sage jetzt mal, die niederklassigen Vereine unterhalb der GFL haben da ganz ordentlich dran zu knabbern, weil von dort auch viele abgezogen werden in die ELOF. Aber natürlich auch von GFL-Vereinen bis hin, ich denke, das brauchen wir, das ist inzwischen ein Jahr her, aber es ist traurig genug, dass wir 3 GFL-Vereine verloren haben letztes Jahr durch die ELOF. Das darf man auch nicht vergessen, ja. Das war eher strukturelle Frage, aber natürlich, und wir erleben das ja jedes Jahr, jetzt in der Zeit, gut, jetzt dürfte es dann meistens schon rum sein, aber besonders eben vor der Saison, wie Spieler aus, und jetzt nicht nur GFL, wie gesagt, sondern eben auch aus anderen Ligen in Richtung der ELOF wandern. Und darauf setzt die ELOF natürlich, ja, logisch, so wie ihr es gerade gesagt habt, wir bilden die Spieler in den Vereinen aus mit der Jugendarbeit. Die ELOF tut, sorry, das muss ich auch an der Stelle vielleicht mal sagen, 0,0 für die Jugend, weil die Feigenblätter, die sie sich da umhängen, das kann ich jetzt an der Stelle wirklich nicht anders bezeichnen, ab und zu mal, wen auch immer, sei es jetzt ein Patrick Esume oder andere, mal in ein Jugendtraining beizuschicken, du hast da gesagt, dann teilweise geblendeten Jugendlichen es toll finde, dass der mal da vorbeiguckt hat. Wenn das die Jugendarbeit ist, sorry, dann, ich weiß, was Jugendarbeit im Verein heißt und da bin ich nicht allein. Das wissen alle, die im Football im Verein Verantwortung tragen, was Jugendarbeit im American Football bedeutet. Und genau das ist natürlich die Basis jedes einzelnen Vereins, der da bei uns unterwegs ist, völlig wurscht in welcher Liga. Und da ist es eben umso trauriger, dass eben Spieler dann von einer, nennen wir es Konkurrenzliga, einfach so abgeworben werden, ohne.
Jetzt ist natürlich die Frage, diese Liga wurde jetzt, sagen wir mal, einfach aus dem Boden gestampft, unternehmerisch aus dem Boden gestampft. Natürlich kann man so ein Jugendkonzept auch nicht einfach so nebenher mit aus dem Boden stampfen. Gibt es von Seite des Verbandes oder auch der GFL in irgendeiner Form Gespräche, was Jugendkooperation auch mit den Teams der European League of Football angeht, dass da beide sozusagen sich um die Jugend kümmern, dass es da Kooperationsmöglichkeiten gibt, dass es Überschneidungen gibt. Also, weil
die Gespräche gibt es zumindest aktuell leider nicht. Ich sage deswegen leider, weil wir haben also das Gesprächsangebot nicht nur über das Thema, sondern über ein paar andere Dinge eben auch. Mehrfach gemacht. Wir hatten vor einem starken Jahr auch, insgesamt waren es 2 Meetings, also Video-Meetings, Corona-bedingt, da mit der Liga-Leitung, haben weitere Gesprächsangebote gemacht. Ich sage immer, der Ball liegt da gerade nicht in unserer Hälfte. Wir stehen zu diesem Gesprächsangebot nach wie vor, aber wir schicke jetzt auch nicht jede Woche eine Mail und sage,
man es endlich verstehen kann, also um das mal kurz einzugrätschen.
Also im Moment tut sich da leider im Moment tut sich da leider wenig bis gar nichts. Für die ELOF läuft es im Moment ja auch relativ gut, ja. Also sie können sich mit ihrem Angebot zumindest mal an die Spieler in den AVD-Vereinen wenden. Der ein oder andere geht auf das Angebot ein. Sie haben keine Aufwendungen für Ausbildung nach wie vor. Sie haben weder finanziell noch sonstigen Aufwand damit zu betreiben. Jetzt mal ganz ehrlich, warum sollen die sich
also es ist jetzt aber zum Beispiel so
in irgendeiner Form bemühen, das anders
zu machen? Wenn man es jetzt so ein bisschen beobachtet, was Coaches angeht beispielsweise, es gab hier im Raum Hildesheim-Hannover das Team German Knights, die den Trainer Schuhan Fatah hatten. der angeblich ja auch das Angebot gekriegt hat, der Head Coach der Leipzig ja. Kings zu werden. Der hat wiederum anscheinend gesagt, nee, ich gehe lieber in meine Heimat zu den Berlin Adlern. Ich sehe hier in der Vereinsstruktur dann doch eher die größere Sicherheit.
Ja, also es gibt auch Spieler, die Angebote kriegen und sie ablehnen, weil sie sagen, ich sehe hier in meinem Verein das bessere Umfeld. Ich stehe nicht so auf dem ganzen Fame und Hype und so weiter. Also es gibt verschiedenste Gründe und es gibt viele Spieler, zum Glück, die sehr wohl wertschätzen, dass sie im GFL-Verein spielen können und dürfen. Zum Beispiel, weil sie dort deutscher Meister werden können. Das ist ein Wert, den klaut der GFL zum Beispiel niemand. Ich sage immer, bei der ELF, ja, kannst du im Endspiel stehen, aber was wenn du das gewinnst, was hast du dann? Ja? Also für mich hat es, für mich persönlich hätte es keinen Wert. Dass das junge Spieler anders sehen, das ist für mich ja durchaus nachvollziehbar, weil der Hype, der da drum gemacht wird, und das macht die ELF ja auch nicht schlecht, da viel medial die Leute dann auch, ich sage jetzt mal, ein Stück weit zu pushen, wo unsere Vereine sicher der ein oder andere noch viel lernen muss, der andere vielleicht weniger, aber da sind wir dann wieder bei dem strukturellen Unterschied. Habe ich die Möglichkeit, sowas der Werbeagentur ständig machen zu lassen, ja, oder macht es
das ist ja auch ein Vorteil,
Lieschen Müller abends ehrenamtlich daheim?
Ja, super. Ich meinte nur, das ist ja auch ein Vorteil, den die GFL hat. Man darf ja nicht vergessen, wir sind ja dieses ganze Franchise-System von der ELF. Das ist zwar toll, aber wir machen das ja alle nicht hauptberuflich. Auch die Spieler, die in der ELF rumlaufen, machen das ja größtenteils nicht hauptberuflich. Und dass man gerade diesen Vorteil als GFL hat, dass man diese Vereinsstruktur hat, etwas, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne für spielt und nicht nur dieses teilweise ja für Spieler pseudowirtschaftliche, weil nach außen wirkt es so, ist es auch, für die Spieler ist es das nicht. Und wenn ich mir überlege, ich müsste parallel zum Studium oder zum Beruf ein Auswärtsspiel nach Istanbul bestreiten, das entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Und das ist ja eine Trumpfkarte, die die GFL hat, gerade dieses familiäre, dieses schöne Umfeld, das Ehrenamt eines Vereins. Ja.
Ja, das ist sicher ein Faktor, aber nicht nur das. Ich meine, das muss jeder Spieler für sich selber entscheiden. Ja, und ich bin sehr froh darüber, dass wir als Vereine der GFL diese Wirkung und diesen Wert, den du jetzt gerade auch beschrieben hast, nun mal haben, und den kann uns auch keiner nehmen. Der einzelne Spieler muss dann selber entscheiden, ob er den Vertrag, den er da angeboten kriegt. Da kenne ich zufällig einen, ob er den unterschreibt oder nicht. Ja. Also das sind alles erwachsene Menschen, muss jeder für sich entscheiden, ob er das gut oder schlecht findet. Es gab ja nach der letzten Saison auch viele Nachrichten, was da alles schiefgelaufen ist angeblich. Weiß es nicht, weiß ich jetzt auch nur aus den Medien. Den ein oder anderen Bericht kriegt man dann schon von Spielern, die man eben kennt. Und dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, das dürfte inzwischen insgesamt auch bekannt sein. Aber wie gesagt, es steht jedem Spieler frei, logisch, wir können es ja auch nicht verbieten, was wir halt insgesamt aber da, es ist eigentlich mehr eine moralische Frage. Ja? Also ist es okay, dass ein Wirtschaftsunternehmer herkommt, Strukturen, Arbeit von, und das teilweise über Jahrzehnte hinweg, von Vereinen und den Menschen, die da drin stecken, wenn es extrem läuft, zunichte macht, ja, drei nicht mehr GFL-Teams, um das Stichwort nochmal zu stressen, oder aber, ich sage jetzt mal, ohne in irgendeiner Form eine Entschädigung dafür zu zahlen, jetzt nicht eine einzelne Person, aber zumindest eine Vereine, die langjährige Ausbildungsarbeit einfach so mal einsteckt und seinen Nutzen draus zieht. Ja, es ist ja nichts anderes, wir sind bei einem Wirtschaftsunternehmen. Ein guter Spieler von, jetzt sage ich mal, von uns aus Schwäbisch Hall zu holen, um ihn dort spielen zu lassen, ist nichts anderes wie ein verdammt günstiges Produktionsmittel für das Produkt, das ja irgendwann Geld auch abwerfen soll. Nichts anderes ist es. Wir sprechen von einem Wirtschaftsunternehmen, und das Ziel von einem Wirtschaftsunternehmen nochmal ist, es Geld zu verdienen und das investierte Kapital zu verzinsen. Andere Motivation steckt da nicht dahinter. Und das ist halt an der Ecke, und jetzt sind wir wirklich rein auf dem moralischen Trip, traurig für die Vereine und für die Mitarbeiter, die da jahrelang und hart dafür gearbeitet haben, irgendwie eine gute GFL-Mannschaft hinzustellen. Und Flups sind halt 2, 3 oder wie viel auch immer von den Spielern weg, ohne dass man davor irgendeinen Nutzen noch hat.
Prinzipiell sagt aber die GFL, die Hand ist sozusagen trotzdem ausgestreckt. Also man will ja trotzdem irgendwo eine gemeinsame Basis finden, weil es ja um den Sport geht.
Ja, klar geht es um den Sport und es geht natürlich mit den Auswirkungen auch um unsere Vereine und es geht auch letztendlich darum, wir können das ja auch nicht, machen wir ja auch nicht, wir können ja nicht sagen, nö, wir laufen durch die Welt mit Scheuklappen und die ELF, was ist das eigentlich, die gibt es eigentlich gar nicht, ist nicht so. Wir erleben es jeden Tag, dass es die gibt, an unterschiedlichen Stellen. Wir haben ja teilweise jetzt erst kürzlich, oder nicht wir, sondern in dem Fall der AfD durch Änderungen in der BSO, darauf reagiert, dass so Konfliktpunkte, die es eben im ersten Jahr logischerweise gab, weil alle Regeln und alle Verordnungen auf diesen Fall nicht ausgelegt waren, haben wir ja auch jetzt, ich sage jetzt mal so, dahingehend geändert, dass zum Beispiel ELOF-Spieler auch gleichzeitig Trainer in AfVD-Vereinen sein können und lauter solche Dinge, wo man einfach der, logischerweise der Realität einfach mal ins Auge blicke und sage, es kann ja auch nicht anders sein. Schneiden wir uns ja ins eigene Fleisch, wenn das nicht geht. Und der Spieler dort, der kann ja trotzdem ein guter Trainer bei uns sein. Dass er dort spielt, ist schade. Kann man dann unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat, aber es war seine und damit ist gut. Aber wenn er dann trotzdem noch Zeit im GFL oder mal anderer Verein in der Jugendarbeit oder wo auch immer verbringt und
du hast es schon ein bisschen angesprochen, was die European League of Football gut macht, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Ist so das Thema Social Media. Und das ist auch eine Community-Frage gewesen, warum die GFL nicht noch mehr sozusagen in den Social-Media-Bereich investiert, warum man den Vereinen da nicht noch mehr Hilfe anbietet. Also ihr habt ja beispielsweise, das habe ich jetzt aus dem Gespräch auch schon mitgenommen, zu verschiedenen Themen verschiedene Workshops angeboten. Ist es in Planung, vielleicht den GFL-Verein und GFL-2-Verein oder auch Regionalliga-Verein vielleicht auch so Social-Media-Workshops anzubieten, um vielleicht da auch Hilfestellungen zu geben, wenn man es einfach nicht besser weiß oder kann?
Ja, also solche Sachen sind jetzt noch nicht konkret in Planung, aber insgesamt natürlich schon. Wir versuchen die Vereine da auch zu unterstützen im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Ja, auch wir sind da natürlich limitiert. Ja, es sind alles tolle Ideen, aber es braucht natürlich auch jemand, der das auch kann und der bereit ist, das zu tun. Und dann sind wir ganz schnell übrigens auch wieder beim Geld. Ja, auch die GFL als Organisation schwimmt ja nicht im Geld. Auch wir sind, wir haben auch keinen hauptamtlichen Geschäftsführer. Wir machen das letztendlich auch ehrenamtlich. Auf dem Level bewegen wir uns eben gerade. Ja, und natürlich, ich erinnere jetzt mal nur an die Aktionen, die wir letztes Jahr schon und dieses Jahr eben auch gemacht haben, zum Saisonstart erstmal gemeinsam es hinzukriegen, dass alle GFL-Vereine zum gleichen Zeitpunkt diesen Kickoff 2022 und das Jahr davor 2021 auf ihre Social-Media-Kanäle bringen. Das war schon mein erster Schritt. Jetzt kann man sagen, das sei ja lächerlich. Nee, für die GFL ist das nicht lächerlich. Man muss es einfach so sehen. Wir haben 32 Vereine mit höchst unterschiedlicher Ausgangslage, mit höchst unterschiedlichen Strukturen und die alle auf, ich sage jetzt mal, auf das Level zu bringen von den Besten in einem Feld wie Social Media, das geht auch nicht von heute auf morgen. Und ja, wir können da Unterstützung leisten, aber wir können den Job unterm Strich natürlich nicht machen. Und da sind wir letztendlich, die GFL in Summe, ist da abhängig von dem, was läuft an Presse, Öffentlichkeit, Social-Media-Arbeit in den einzelnen Vereinen. Die zu fördern, bin ich sofort dabei und bin auch für jeden da gerne Ansprechpartner, wenn er Fragen hat, wie macht man das? Wir sind im Moment noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir gehen da jetzt in Vorleistung oder sowas, weil das dann in der Regel auch meistens mit Geld verbunden ist. Das ist im Moment zumindest noch nicht gibt. Wir arbeiten dran. Die GFL in Summe auf natürlich auch finanziell bessere Beine zu stellen und dann gerade in solche Sachen zu investieren. Ja. Wir haben aber zentral durchaus, denke ich, auch schon einen Schritt gemacht. Also wenn man vergleicht, ich sage jetzt mal das Jahr, nee, 2020 ist ein schlechter Vergleich, weil da lief natürlich gar nichts. 2019 und 2021, glaube ich, sieht man schon einen Unterschied, was sich auf Facebook und Instagram jetzt bei der GFL verändert hat. Auch da alles Gold, was glänzt, da kann man auch noch das eine oder andere besser machen. Da passiert
also gerade Fehler. Dieses Jahr ist uns das aufgefallen, was das Thema Signings angeht, dass die GFL auch wirklich als Multiplikator für die Teams da gilt und Dinge teilt, Dinge selbst veröffentlicht, eigene Inhalte produziert.
Ja, genau. Ja. Aber da genau hinschaut, dann wird man feststellen, okay, das vom einen Verein kommt da mehr, vom anderen vielleicht weniger, manchmal sogar gar nichts. So, woran liegt das? Wir können nicht jedem hinterher rennen, sondern da brauchen wir die Vereine, dass sie, und das ist eigentlich ganz einfach, uns was liefern. Ja, heutzutage ist es mit 0,0 Aufwand verbunden, in eine, was weiß ich, in eine Pressemitteilung eine E-Mail-Adresse mehr reinzuschreiben.
Jetzt ist die Frage gekommen von einem Follower der New Yorker Lions. Also haben wir leider keinen Namen für, aber das wurde uns so weitergegeben. Wieso wird in den Printmedien, also in dem Fall Crunchtime und Touchdown 24, so wenig über die GFL berichtet? Habt ihr da Kontakte? Habt ihr da überhaupt Einfluss drauf als GFL-Vorstand?
Naja, Einfluss auf die Redaktionen haben wir nicht direkt, das ist schon klar. Ja. Die Magazine sind bei uns mit Sicherheit mit dem Presseverteiler drin. Wenn wir Pressemitteilungen rausgeben von der GFL, kriegen die auch, ob sie sie drucken oder nicht. Das ist letztendlich denen ihre Entscheidung. Aber ich glaube, was die Magazine angeht, hängt das Problem tatsächlich viel, viel weniger an der zentralen Stelle GFL oder AFVD, als vielmehr an dem, was kriegen die von Vereinen geliefert. Ja? Und ein Problem ist natürlich schon, ich meine, das merkt man insgesamt in der Medienlandschaft, dass die Papierformate, vor allem wenn sie monatlich erscheinen, schon immer ein bisschen ein Problem mehr und mehr kriege, weil wenn die dann die News präsentieren, die vor drei Wochen schon quer durch ganz Deutschland über Twitter, Insta und Facebook laufen.
Papierformate haben es allgemein relativ schwer.
Ist das halt auch nicht wirklich noch eine News. Ja? Aber die haben es allgemein schwer. Klar, logisch. Also das ist so. Aber unbenommen deswegen. Die leben natürlich auch davon, was kriegen sie geliefert. Ihr müsst jetzt mal genau nachprüfen, wie der Verteiler aussieht, aber da bin ich mir relativ sicher, dass die, was die GFL angeht, da drin sind. Wie es da bei den einzelnen Vereinen aussieht, kann ich nicht sagen, von wem sie da was kriegen und von wem sie nichts kriegen. Und wie dann ihre Politik noch dazu ist, was ist für sie interessant zu drucken, die werden mit Sicherheit auch Umfrage bei ihrer Leserschaft machen. Was interessiert euch, was interessiert euch weniger? Weiß ich nicht.
Wäre es dann vielleicht ein erster Schritt, dass man als Vorstand vielleicht sowas wie ein Presseverteiler vorgibt oder zumindest so direkte Mail-Kontakte weitergibt und dann kann derjenige Verein ja auch das entweder in seinen Presseverteiler aufnehmen oder nicht? Also
ja, das kann man sicher machen, dass man, sagen wir, gängige Mail-Adressen, wo wir sagen, zentral, das wäre gut, wenn das dahin ginge, haben wir teilweise auch übrigens schon gemacht. Das Problem fängt aber weiter vorne an. Das ist schon so, ich sage jetzt mal so, die Qualität der Pressearbeiter der 32 GFL-Vereine hat schon ziemlich große Bandbreite.
Aber auch da, das ist ja auch ein Thema, was man theoretisch in Form von Workshops dann nochmal sozusagen anbieten könnte in der Zukunft. Also jetzt einfach in die Zukunft. Natürlich kann man nicht alles immer sofort einen Hebel umlegen und sagen, wir stellen jetzt jedem einen Journalisten, der wirklich schreiben kann. Aber man kann ja sozusagen auch, man kann ja Hilfestellungen bieten, unterschiedliche Hilfestellungen. Und wenn die angenommen werden, dann ist gut. Und wenn nicht, dann nicht. So, dann kann man in dem Fall aber auch sozusagen, da muss man vielleicht ein bisschen an die Eigenverantwortung auch appellieren.
Ja, das ist zweifellos richtig. Das tun wir auch. An ein paar Ecke versuchen wir gerade übrigens gerade auch das Feld über die Standards ein bisschen zu bewegen. Ja, dass wir sagen, Standard ist, also es ist zwar fast schon ja, schlimm, dass man sowas dann festschreiben muss, aber dass man sagt, okay, an Spielwochen mindestens 2 Posts in den sozialen Medien, bei spielfreien Wochenenden mindestens 1 Post und lauter solche Dinge, dass wir darüber zumindest mal letztendlich mit einer Pflicht, ja, aber Selbstverpflichtung dann an der Ecke aller Vereine, da ein Stück vorwärts kommen, dass sich da was tut, ja, weil man kann das ziemlich genau beobachten. Es gibt, ich könnte jetzt ein paar Vereine aufzählen, wo ich sage, überhaupt kein Problem, die machen super Pressearbeit.
Ja, ich habe tatsächlich selber früher für die Raiders genau Pressearbeit gemacht bis zum Jahr 2018. Und es ist ja schon möglich, auch als American Football Verein Reichweiten zu erzielen. Also in der Region hier in Hildesheim war es dann so, dass wir mehr Reichweite hatten über unsere Kanäle als Fußball, Handball und Volleyball zusammen. Einfach, weil wir uns dahinter geklemmt haben. Ja, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man das als Vorstand, die Wahrnehmung, dass das alle Vereine machen können oder auch, dass sie das Potenzial darin sehen, selber zum Sender zu werden in dem Sinne.
Ja. Ja, ist eine gute Frage, wie man das schafft. Also jetzt muss man eigentlich ein paar Ecke auch, also ich bin weit davon entfernt, da jetzt irgendwie auf die Vereine reinzudreschen, die das irgendwie nicht hinkriegen. Es gibt auch wirklich Umstände, Konstellationen, wo unter den Rahmenbedingungen, die man nun mal da jeweils vor Ort hat, vor allem dann im Personalbereich, ja, wo es schwierig bis fast unmöglich ist, auf dem Niveau, wie wir es alle gern hätten, das zu betreiben. Ja, weil es braucht natürlich einfach schlicht und einfach den oder diejenige, die das dann auch tut, ja, und gerade bei Pressearbeit sehr zuverlässig tut und immer terminlich auf den Punkt und. Das ist nicht der einfachste Job, der da zu leisten ist. Und da gibt es logischerweise, und jetzt bewegen wir uns im Ehrenamt, nun mal Grenzen, die mal mehr oder mal einfacher, mal schwieriger zu überwinden sind. Viel schwieriger finde ich, wenn wir auf Unverständnis stoßen, dass sowas notwendig ist. Das tun wir zum Glück inzwischen so gut wie nirgends mehr. Ja, also über die Schwelle sind wir drüber, aber das ist noch nicht lang so her, dass wir auch
das ist ja schon mal viel wert.
Diskutiert haben, braucht man denn eigentlich überhaupt soziale Medien? Genau,
das ist doch schon mal viel wert. Wir können, glaube ich, dieses Thema Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen abhaken. Es geht jetzt so ein bisschen auch, wir wollen in Richtung GFL wirklich kommen. Es gab nämlich eine Frage, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil natürlich gibt es immer den großen bösen Konkurrenten, die European League of Football, jetzt überspitzt gesagt, aber auch innerhalb der Liga gibt es ja sowas wie ein gewisses Ungleichgewicht. Der Carsten Bode hat die Frage gestellt, wie will die GFL sicherstellen, dass es sportlich wieder einen Wettbewerb gibt und nicht die Höhe der Sponsorengelder entscheiden? Das wirkt ja so ein bisschen so, man schaut als GFL immer sozusagen auf die Unternehmen der anderen Liga, aber innerhalb der eigenen Liga gibt es ja auch Unterschiede.
Ja, die gibt's. Wobei ich es immer sehr interessant finde, wer immer alles weiß, wie viel Sponsorengelder welcher Verein hat, weil das muss er eigentlich wissen, wenn er die These aufstellt. Das weiß nicht mal ich, ja. Welcher Verein über wie viel Geld letztendlich verfügt. Und ich bezweifle, dass es ausschließlich am Geld hängt, wer da jetzt vorne mitspielt. Ich glaube, also wir haben ein Leistungsgefälle-Problem, extremes, und das schon seit Jahren, denke ich, vor allem in der GFL Süd. Wir haben es weniger, das hat die letzte Saison auch gezeigt, im Norden. Da hatten wir es vielleicht auch mal eine Zeit lang in den Jahren, wo außer Braunschweig eigentlich gar nichts ging an der Spitze. Die Situation haben wir jetzt, ja,
wurde gelöst.
Ist blöd, aber bin ich nun mal aus dem Verein. Es ist so seit Jahren, dass da ganz vorne steht und da schwer wegzukriegen ist, sagen wir mal so. Ich glaube, es ist falsch, wenn man die Parallele oder den direkten Bezug zum Sponsorengeld sieht. Weil nochmal, ich weiß es noch nicht mal genau, wer wie viel Sponsorengeld in den einzelnen Vereinen einnimmt. Und ich wage die Behauptung, dass es
nicht immer die reichsten Vereine sind. Man hat das ja im 2019er Jahr hier in Hildesheim ganz stark gemerkt, dass so situatives Einsetzen von Sponsorengeldern, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, im Endeffekt zu einer Viertelfinalteilnahme geführt haben. Erfolgreichste Saison der ganzen der Vereinsgeschichte, aber der Erfolg war auch da ganz schnell vorbei, als das Geld dann weg war.
So, jetzt sind wir genau an dem Punkt. Ich meine, so ein Beispiel wie jetzt Hildesheim, wie du es gerade erwähnt hast, das gab es ja in der Geschichte der GFL schon mehrere.
Die Hannover Scorpions sind auch einmal Eishockey, haben die DEL einmal gewonnen und einen Monat später waren sie pleite.
Ja, also ich will nicht von der Hand weisen, dass man mit viel Geld natürlich auch sportlich insofern viel bewirken kann, weil man einfach dann in der Lage ist, sich Spieler zu kaufen, Trainer zu kaufen und was weiß ich nicht alles. Wie nachhaltig das ist und ob das auf Dauer gut funktioniert, da habe ich meine große Zweifel. Und wenn wir sagen, wir reden über Leistungsgefälle innerhalb der GFL, gibt es da, glaube ich, aus meiner Sicht noch ein paar andere Faktoren, die durchaus mehr zählen. Also jetzt bleibe ich bei dem Beispiel, weil ich es gerade schon erwähnt habe, auch wenn ich aus dem Verein bin, aber den kenne ich natürlich auch ganz gut. Jetzt schauen wir mal, wenn man da mal ein bisschen in die Geschichte zurückblättert, wann die Unicorns das erste Mal im German Bowl waren. Und da möchte ich jetzt nicht die Haushaltspläne rausholen. Zweimal, also das erste und das zweite Mal war das gegen Kiel. Und es war zu Kiel ihre Hochzeit.
Ja, also Zeiten von Joe Roman und Patrick Esume bei den Kiel Verein
Hurricanes. Oder der mit der. So ist es, richtig, ja. Und das ist, jetzt ist die Frage, was ist ein nachhaltiger Erfolg? Hängt der wirklich ausschließlich mit Kohle zusammen oder hängt der auch mit anderen Faktoren zusammen? Und ich spreche ungern über solche Strohfeuer wie jetzt.
Wir können zum Beispiel, auch ein bisschen Gladbach Mavericks nehmen.
Verzeih's mir, aber das, was in Hildesheim passiert ist oder... der Name war mir jetzt gerade auf der Zunge, die waren bei uns in Schwäbisch Hall damals in ihrer war's Viertel- oder Halbfinale, weiß ich nicht wo. Und dann danach gab sie es nicht mehr. Ja. Deswegen, ich diskutiere gerne über Leistungsgefälle, beziehungsweise wie komme ich zur Leistung, aber dann sprechen wir über die nachhaltigen Erfolge. Und dann sprechen wir über Vereine, über Vereine. Ja, Schwäbisch Hall sicher auch, aber wie Dresden, auch Braunschweig, die jetzt letztes Jahr halt nicht vorne dran waren, die auch schon eine ganz andere Phase durchlebt haben, trotz eines großen, namhaften Sponsors, ja, darf man alles nicht vergessen. Und noch ein paar andere mehr, wo ich sage, die haben sich durch vieles, was nicht nur Sponsor ist, diesen Erfolg auf Dauer und nachhaltig erarbeitet. Ja, mit Dresden war es schon lang fällig, dass die mal deutscher Meister wird.
Dresden steht da ja auch schon wieder indirekt in der Kritik. Also, wenn man über Dresden liest, hört man da ganz viel, warum kriegen die Dresden Monarchs öffentliche Fördergelder und andere nicht? Ich als jetzt neutraler Zuschauer sage jetzt, welcher Verein würde es ablehnen?
So, das ist mal Nummer eins. Ja, das ist dann wieder diese Diskussion von wegen Chancengleichheit und sonst was. Nur Dresden, Dresden hat nun mal den Vorteil, ja, was jetzt den einzelnen Verein angeht, in den, da darf man eigentlich fast nicht mehr sagen, neuen Bundesländern zu sein, dort eine Großstadt zu sein, die natürlich über Fördergelder an verschiedensten Ecken und eben auch im Sport, wo da mehr geht, wie es an einem anderen Standort geht. Ja, so jetzt soll ich jetzt sagen, das ist ungerecht und in Dresden müssen wir deswegen jede Saison erstmal 4 Punkte abziehen oder sonst irgendwas. ich habe genauso andere Standortfaktoren. Ich habe das Pech, womöglich in einer Stadt zu sein, wo das Stadion x-tausend Euro kostet. Und der andere hat das Glück, in einer Stadt zu sein, wo es das nicht tut. Oder wo das Stadion belegt ist mit einem Caterer und beim anderen eben nicht und er kann selber die Kohle machen. Und. Ja? Das war, ich kann mich noch daran erinnern, ging wie das Trainingsstart in der Saison 2020, ja, Corona. Ja. Wir waren in Hall die Ersten, die wieder auf dem Platz durften. Warum? Weil unsere Stadtverwaltung uns das halt erlaubt hat und weil die Richtlinie so und so und so und so waren. Ja, da war gleich ein Mordeo, weil man ging ja noch davon aus, dass es eine Saison gibt, Wettbewerbsverzerrung. Ja, wenn man so anfangen,
also zum Vergleich, in Braunschweig durften wir im April, wir haben ja drei Felder und pro Feld durften wir, die mussten wir in Viertel teilen und pro Viertel durften zwei Leute trainieren zeitgleich und die durften sich untereinander nicht mischen. Ja, ja genau. Ja, das.
Ja gut, das war aber dann letztes Jahr schon, also 2021. Da waren dann alle gleich belastet, mehr oder weniger, beziehungsweise ich weiß, Braunschweig und Berlin, das waren die härtesten Fälle, wo die Stadtverwaltungen am störrischsten waren, die als allerletzte ordentliches Training zustande bringen durfte. Ja. So, aber da so, ist scheiße, um es deutsch zu sagen, für Braunschweig und in Berlin und für Berlin in dem Fall, aber wir können das ja nicht in irgendeiner Form ausgleichen und wir werden nie Chancengleichheit kriegen. Nichtsdestotrotz, um das Thema Leistungsgefälle und wie kriegen wir spannendere Liga wieder hin. Das ist was, das liegt mir sehr persönlich am Herzen, ja, weil das ist auf Dauer nicht gut, zumindest so wie es im Süden sich abspielt seit Jahren. Im Norden, wie gesagt, ist schon ein bisschen ausgeglichener. Und ich persönlich, da bin ich jetzt aber, das ist wirklich meine persönliche und keine GFL-Vorstandsmeinung.
In welche Richtung bin davon überzeugt,
dass wir an der Liga-Struktur auf Dauer was ändern müssen. Ich habe das Thema deswegen auch bei diesem angesprochenen Workshop im Dezember einfach mal als Diskussionsgrundlage beziehungsweise so als Anstoß einer Diskussion mal ein bisschen aufbereitet und mal eine Idee gespielt, wie kann das gehen. Ja? Ich persönlich sehe zum Beispiel ein Problem da drin, dass die Liga letztendlich zu groß ist. Wenn wir wirklich eine Leistungsspitze haben oder die sich untereinander vergleicht, dann sind 8 Mannschaften in 2 Gruppen, sprich 16 Vereine, eigentlich zu viel für American Football. Ich muss gucken, dass wir da einen Ausgleich sowohl was die sportliche Qualität und so weiter angeht. Und das hat auch mit der Menge der Vereine zu tun und mit den Auflagen, die da erfüllt werden können oder nicht, zu tun. Wie entwickelt sich nachhaltig dieser Sport in dieser Liga, hat mit Menge zu tun, die da drin sind. Das kann aber nicht nur der einzelne, das muss nicht der einzige Schlüssel sein. Ich denke, man kann auch an Dinge denken, wie in der Konferenzspiele wieder mal zu spielen, ja. Wir vermissen die ziemlich, um diesen Ausgleich Nord-Süd auch früher zu haben. Da gab es viele Argumente, wo man es abgeschafft hat dagegen. Es gibt aber auch nach wie vor viele Argumente dafür. Also es gibt verschiedenste Parameter, wo man jetzt mal rein aus der Liga-Organisation her dran drehen könnte. Die Diskussion haben wir, wie gesagt, im Dezember mal gestartet. Das ist aber keine leichte und keine schnelle Diskussion. Aber für mich persönlich liegt der Schlüssel da schon sehr stark darin, dass wir an der Struktur und an der letztendlich Organisation der Liga da mittelfristig was verändern, um solche Trends, die wir da erleben, ein Stück weit Einhalt zu gebieten, beziehungsweise sie möglichst da wieder zurückzudrehen. Und es hat noch einmal nicht nur und ausschließlich mit Geld zu tun, zumindest wenn man.
Ja, also gerade, also sozusagen, wir reden jetzt so sehr vom nachhaltigen Erfolg, der ja bestehen bleiben soll. Weil das Gute und Schlechte haben wir mit Sponsorengeldern alle schon in irgendeiner Form erlebt.
Ja.
Was alle, glaube ich, gefreut hat, und das ist eine riesige Nachricht eigentlich gewesen, also im Spielerspektrum auf jeden Fall. Ob es in der Öffentlichkeit so krass war, weiß ich gar nicht. Es gibt wieder eine Nationalmannschaft. Jahrelang gab es keine. Das stärkste Land sozusagen hat jahrelang keine Nationalmannschaft gestellt im American Football. Und jetzt ist man auch noch Austragungsort des größten Turniers. Mhm. Was kommt da alles auf euch zu?
Ja. Ja, ist doch schön. Also da sage ich jetzt, zum Glück fällt das Thema Nationalmannschaft nicht in den Verantwortungsbereich einer GFL. Aber sie geht natürlich nicht an uns vorbei. Also um das auch gleich klar zu sagen. Aber also die Organisation der Nationalmannschaft und auch dieser WM, das ist Aufgabe des AfVD und seiner Gremien dort. Wir tun da natürlich, also wir unterstützen das natürlich, wir finden das auch wirklich toll, dass die WM vor allem bei uns ist, sein wird. Und die Nationalmannschaft als solche, dass es die wieder gibt, das kann uns allen nur gut tun und das ist natürlich auch für die Spieler wichtig. Für die ist das natürlich auch ein wichtiger Anreiz, da reinzuschaffen. Was immer mit Problemen behaftet ist, wie man Terminabstimmungen hinkriegt, weil da haben natürlich Vereine und eine Liga immer ein bisschen ihre Saison im Blick. Ja, und da gibt es dann ab und zu Konfliktpotenzial, wann ist für was der richtige Zeitpunkt. Aber das überwiegt das Problem, sage ich jetzt mal, überwiegt nicht die ganzen Vorteile bzw. das ganze Positive, das daraus entsteht, dass wir wieder eine Nationalmannschaft haben. Was konkret jetzt zum Beispiel mit der WM, ich sage jetzt mal, auf uns respektive auf die GFL-Vereine zukommt, kann ich im Moment noch gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass es da Organisationskomitee dazu gibt auf Seiten des AfVD. Die werden mit Sicherheit rechtzeitig auf uns zukommen, wenn sie was auch immer von uns brauchen, wenn es um Terminabstimmung oder sonstige Dinge geht. Aber wie es da genau aussieht, da bin ich.
Also, der Bob Hanning vom Handball, der hat grundsätzlich gesagt, die Liga, die HBL, profitiert grundsätzlich davon, wenn sie eine starke Nationalmannschaft haben. Also.
Ja, natürlich. Ja, okay, das habe ich jetzt so explizit nicht erwähnt. Aber das ist genau das. Wir profitieren natürlich zum einen als Liga davon, weil ich gehe jetzt mal davon aus, der größte Teil der Spieler, die da drin spielen, kommen nun mal aus der GFL und vielleicht noch GFL 2 und natürlich auch aus der ELOF. Schon das ist natürlich für die GFL-Vereine, die dort Spieler hinschicken können, ein Punkt mehr, wo sie auch in der Öffentlichkeit wirksam werden können. Aber mir geht es vor allem um die Spieler. Natürlich profitiert die GFL und ihre Spieler davon, dass es die Nationalmannschaft gibt, allein, dass die dort spielen können und um die WM in Deutschland spielen können. Das ist eine riesige Geschichte. Und dass der Sport damit noch einmal populärer werden kann, weil er eine andere Bühne kriegt, das kommt natürlich noch dazu. Und das,
wenn wir dann zum Thema sozusagen natürlich Nationalspieler auf und dann Förderung kommen, haben wir im AfVD-Bereich das Problem, dass es ja keine olympische Sportart ist. Man müsste jetzt sozusagen, um dort für die deutsche Sporthilfe in Frage zu kommen und halt den Sportlern auch eine Unterstützung oder eine Förderung möglich machen zu können, dort einen Antrag stellen. Weißt du, warum das bisher nicht passiert ist? Oder ist sowas in irgendeiner Form in Planung? Weil das ja natürlich auch wieder Sportlern helfen würde, ihren Sport richtig auszuleben. Es geht da beispielsweise um monatlich 300 Euro. Es geht um eine Sportversicherung, die darüber abgeschlossen werden kann.
Also mich wundert jetzt ein bisschen die Aussage, dass es da angeblich keinen Antrag gibt. Also was ich definitiv weiß, ist, dass der AfVD, das ist in dem Fall wieder eben Verbandsthema, so ist es auch im DOSB entsprechend geregelt, Mitglied dieser nicht-olympischen Sportarten ist. Da gibt es einen eigenen Verband oder ich weiß jetzt nicht, wie das sich genau nennt, diese Organisation. Dass da ist, also American Football, sprich der AfVD Mitglied. Wie das jetzt mit der deutschen Sporthilfe genau also aussieht.
Dass es keinen Antrag gegeben hat, das haben wir tatsächlich schriftlich vorliegen, weil wir die Antwort dafür vorliegen haben. Also sozusagen, das wurde uns halt zugeschickt, weil das die Antwort für einen Spieler war, der sich daraufhin beworben hat.
Okay.
Ist ja alles, also, ist ja alles.
Sorry, kann ich
im Moment. Es geht ja einfach nur in die Richtung, wie schafft man es, Sportler weiter zu fördern, auch in Vereinsstrukturen, weil im Moment ist es ja so, sobald ich meinen Sport professionalisieren möchte, muss ich im American Football gerade ans College gehen. Und es schaffen ja auch viele Deutsche gerade ans College, was ja eine Riesenentwicklung ist. Aber wie schaffe ich es sozusagen auch hier, entweder sozusagen das noch weiter zu professionalisieren, den Sport weiter zu professionalisieren in der Basis?
Gut, Sportförderung, jetzt ist halt mal von Seiten des der Sporthilfe oder des DOSB ist das sicher eins. Und nochmal, da muss ich wirklich mal nachhaken, weil normalerweise, also jetzt kann man am AVD relativ viel vorwerfen. Der eine mag mehr, der andere mag weniger. Also was so Vergangenheit und alle mögliche Krempel angeht, zumindest was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sage ich, mag sein,
das muss man aber auch alles, das hat mich auch gewundert.
Aber wenn es um Fördermittel geht, und da, genau, also das ist ein gutes Wort, da sind wir wirklich auf Zack, beziehungsweise wenn ich allein jetzt diese ganze Corona-Geschichte angucke, dass da der American Football Sport in Deutschland mit reingerutscht ist, das ist keine Selbstverständlichkeit und das war ein hartes Stück Arbeit. Das weiß ich zufällig. Förderung in Richtung Professionalisierung ist ja letztendlich ein schwieriges Feld. Also zunächst mal muss man sagen, wir haben, also das was du gerade erwähnt hast, dass es einige deutsche Spieler in Colleges mehr und mehr schaffen, teilweise ja sogar über Pathway in die NFL oder auch in die CFL, ist ja zunächst mal eine gute oder große Auszeichnung für die Jugendarbeit, die in den Vereinen betrieben wird. Weil ja,
da also Jacob Johnson her, hat auch noch GFL gespielt.
Worden in aller Regel.
War der Linebacker. So.
Ja, richtig. Ja, und andere auch. Ja, ja. David Bader hat GFL gespielt. Ein Böhringer hat GFL und spielt wieder Böhringer. Also brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen. Die Frage ist schon, bietet der deutsche Footballsport, zumindest in der heutigen Ausprägung, schon das, was einer, der professionell Football spielen will und es auch leistungstechnisch kann, ist da das Fundament schon stabil und groß genug? Ich frage jetzt mal die Behauptung, im Moment ist es das noch nicht. Ja, weil wir, denke ich, eben tatsächlich, und manche mögen das als Makel bezeichnen, ich finde es gar nicht so schlimm, wir sind nach wie vor, Stand heute, eine Amateursportart, die natürlich an der einen oder anderen Ecke einen bezahlten Spieler einsetzt. Wir sind so an der Schwelle zur Semiprofessionalität. Uns fehlen aber unterm Strich dann noch ein paar Punkte in den Strukturen, um tatsächlich diesen Sprung machen zu können. Und was jetzt den einzelnen Spieler angeht, da ist es die Frage, in welchem Umfeld kann er das tatsächlich, und da geht es drum bei Professionalisierung, in letztendlich bares Geld umsetzen, was er mit seinem Sport in der Lage ist zu tun. Ja? Und ja, so leid mir das im Moment zumindest tut, da ist wahrscheinlich die GFL im Moment zumindest mal für eine Hauptberuflichkeit noch nicht die Basis, die es gibt. Außer wir kommen dahin, dass Vereine, und das sind, gibt es inzwischen Spieler, wo ich sage, ja, wäre es auch wert, nicht nur für Amerikaner Geld ausgeben, sondern eben auch für deutsche Spieler. Dann wäre das im Moment schon möglich, ja. Aber ja. An dem
Ex. Gibt es irgendwie ein, fällt dir spontan?
Genau.
Noch nicht. Ja, ja, aber gibt es für später spontan irgendeinen Hebel ein, dass du halt sagst, okay, wir müssen die einfach dann auch die Vielzahl an Sportlern erhöhen, um dann sozusagen, wenn ich die Masse habe, ja dadurch die Spitze auch besser wird? Also die Menge, wenn ich viele Leute an den Sport ranführe und ich dadurch natürlich mehr Athleten davon überzeuge, American Football in Deutschland zu spielen, kriege ich ja vielleicht auch die Athleten, die ansonsten zum Handball gehen würden, zum Basketball gehen würden.
Okay. Naja, ich meine, jetzt mal völlig unabhängig von Professionalisierung. Viel Nachwuchs ist immer gut, ja. Und natürlich sind wir als GFL daran interessiert, dass die Jugendarbeit, und da fängt es eben letztendlich an, weiterhin im Schnitt so gut läuft, mindestens so gut läuft, wie sie bisher schon lief. Der Schlüssel dazu liegt natürlich beim Nachwuchs an der Ecke. Und die GFL-Vereine, glaube ich, haben das nach und nach und mehr kapiert. Ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo die beste GFL-Mannschaft mit der Jugendarbeit nicht allzu viel am Hut hatten. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Das Bewusstsein ist, glaube ich, inzwischen bei allen angekommen, dass es gut ist und wichtig ist, in die Jugend zu investieren, um dauerhaft auch in der GFL Erfolg haben zu können. Und also wenn man dort dauerhaft Erfolg haben will. Menge ist nicht immer unbedingt Qualität, aber Menge tut natürlich dem Sport immer gut. Je breiter er wird, je mehr diesen Sport betreibe, umso besser ist es für den Sport American Football in Deutschland. Das ist überhaupt keine Frage. Ob sich dadurch die Möglichkeit einer Professionalisierung, und jetzt Professionalisierung bezogen auf bezahlte Sportler, verbessert, weiß ich nicht, ob da der Zusammenhang direkt da ist. Ich glaube, dass das viel mehr an Strukturen, Möglichkeiten, weil irgendwo muss das Geld herkommen, Möglichkeiten auch der Vermarktung der Spitze beziehungsweise der Vereine eben angeht, in denen...
Ist ja beispielsweise sowas, was die IFN Ravensburg Razorbacks jetzt eingeführt haben, das Sportstipendium. Kann das ein Weg für Vereine sein, um vielleicht auch talentierte Sportler länger in der Region zu halten oder dann halt zumindest für 3 Jahre zu verpflichten, dass sie da bleiben?
Ja, warum nicht? Also ich meine, da ist der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Und es geht auch nicht immer nur um Geld, wenn es um Anreize geht, ich sag mal, länger beziehungsweise in einer Mannschaft zu spielen. Natürlich, wenn wir von Professionalisierung reden, das ist schon ein Ziel, dass die Liga mittel- und langfristig haben muss. Ja, weil sonst gibt es ja auch keine Fortentwicklung, und wie gesagt, wir sind da eben an einer blöden Schwelle, die gilt es zu überwinden und noch rauszufinden, wo genau welche Schraube dann zu drehen ist. Aber Geld spielt da mit Sicherheit eine Rolle. Ja, und wir können nur nicht von heute auf morgen da den Hebel umlegen und sagen, so ab sofort sind wir voll professioneller Sport. Wir sind jetzt dabei, Schritte zu gehen, die diese Entwicklung ermögliche. Und zwar eben mit dem, was wir alles angeschoben haben, kann man immer drüber sinnieren, ob das vielleicht auch schon früher möglich gewesen wäre. Ich behaupte ja, hat man aber nicht gemacht, aber das ist vergossene Milch, die Zeit ist rum. Wir müssen jetzt gucken, dass wir es vorwärts bringen, und auf dem Weg sind wir, aber wie schnell das gehen kann.
Ich glaube, da gibt mir Tobi recht.
Ja.
Was sozusagen früher passiert ist, das ja jetzt nicht, das kann man ja sozusagen sowieso nicht mehr ändern. Also natürlich hat man sich wahrscheinlich früher viel über den Verband aufgeregt, aber im Endeffekt kann das ja niemanden daran hindern, sich jetzt zu beteiligen, um es dann eine Situation zu verbessern. Also das Verständnis muss man, glaube ich, als sozusagen auch noch haben.
Ja, genau.
Wir sind jetzt sozusagen schon fast am Ende der Folge.
Ja.
Kann mich jetzt, also wenn man schon Entwicklung sehen muss, ne, dann kann man.
Setz mir nach, ich habe nicht jede
gehört. Es ist halt so, wenn man sozusagen in die Vergangenheit guckt und sich jetzt schon weiter über Entwicklung sprechen muss, so ein Format wie jetzt hätte es wahrscheinlich früher mit dem Verband nicht gegeben, und das kann man ja auch schon mal positiv erwähnen. Also, dass sich jemand jetzt hier 2 Stunden Zeit nimmt und dann halt auch sagt, okay, das können wir ja auch so sagen, es gab ja keine Vorgaben in dem Sinne, dass wir irgendwelche Fragen nicht stellen dürfen. Und Von daher, das Jahr 2022 ist jetzt immer noch jung. Habt ihr euch als GFL-Vorstand so zum Abschluss noch irgendwas vorgenommen? Also ihr habt euch definitiv was vorgenommen. Was habt ihr euch sozusagen für Ziele für 2022 gesteckt?
Vor allem wieder eine mit möglichst ohne oder nur wenigen Zuschauerbegrenzungen durchzuführende Saison auf die Reihe zu kriegen. Ich glaube, das ist das Ziel Nummer eins. Nach einer ausgefallenen Saison und einer mit Schwierigkeiten, was das Thema angeht, behafteten Saison, jetzt mal in 2022 wieder eine in Anführungsstrichen normale Saison zu spielen, das ist das Ziel Nummer eins, dass wir die ordentlich durchkriegen, dass wir sehen, dass die Zuschauer auch wieder zurück ins Stadion nicht nur kommen dürfen, sondern auch wieder kommen, weil so selbstverständlich ist das nicht, wenn man mindestens ein Jahr ganz weg vom Fenster war und ein zweites Jahr mit Beschränkungen leben musste. Ich glaube, da gilt es auch wieder, das Publikum zu aktivieren. Klar, die Stammzuschauer, die hat man immer, aber da sind wir sehr gespannt drauf und das ist eigentlich unser Ziel, das hinzukriegen, dass wir da wieder in die Gegenden vorstoßen, wie wir es aus 2019, sage ich jetzt mal, mindestens da erlebt haben. Natürlich, zweites Ziel, ein German Bowl durchzuführen und zu veranstalten, der genauso unter dieser Restriktion gelitten hat letztes Jahr. Dafür war es noch ganz gut. Was heißt noch ganz gut? Dafür war es gut. Aber da ist natürlich mehr drin. Das wäre schon wichtig und ist auch eines unserer Ziele, das hinzukriegen. Und vielleicht ein drittes Ziel, und wir hatten es vorhin davon, ist, ich sag mal, im Bereich der Bewegbilder möglichst wieder so am Start sein zu können, wie wir das aus dem letzten Jahr gewohnt haben, das, was wir dort gelernt haben, besser zu machen. Das ist leider für dieses Jahr noch nicht in trockene Tücher, da sind wir gerade noch unterwegs, wie wir das genau gestalten werden, aber da ist unser Ziel, ist auch für die Zukunft ein Stück weit besser auszulegen. Und es gibt noch viele, viele kleine Dinge im Hintergrund, die jetzt zu regeln sind, nach wie vor im Zusammenspiel Verband, GFL. Und die Baustellen, die uns da, und das ist, die sind einfach ganz normal und naturgegeben aus dem Konstrukt und aus dem Weg, den wir da gewählt haben, die jetzt dann auch vollends zum Abschluss zu bringen, um diesen GFL-Liga-Verbund vollständig auf die Füße zu stellen, wo er hin soll und hingehört. Das ist auch noch ein wichtiges
Ziel. Also von meiner Seite aus kann ich jetzt nur noch mal sagen, vielen Dank für deine Zeit. Uns hat sehr viel Spaß gemacht.
Also wenn das keine ertragreiche Folge war, was dann?
Gerne. Also wer jetzt diese Folge hört, also der weiß auf jeden Fall Bescheid über die GFL. Und ich glaube, du bist halt auch das Schöne, was bist konkret geworden. Was war gut, was war schlecht. Hast wenig Spielraum auch für links und rechts gelassen, was ja in solchen Sachen total wichtig ist und wovon auch dieses Format ja definitiv ja auch profitieren kann.
Und
ich bin da auch mit der Devise angetreten. Wir haben ja da nichts zu verbergen. Ja, im Gegenteil. Wir fahren am besten damit, wenn wir Klartext reden über die Dinge, die gut sind und über die Dinge, die aber auch vielleicht nicht ganz so gut sind oder auch schlecht sind. Macht keinen Sinn, da über einzelne Dinge irgendwie die Decke drüber zu legen, um zu sagen, erzähle ich mal lieber nichts drüber, weil das könnte ja schlecht sein. Ist nicht mein Ding und es ist auch insgesamt nicht unser Ding im Liga-Vorstand, da um heiße Breie oder sonstige Dinge rumzureden. Weil das wird ein Bumerang, viele Leute verstehen das dann auch nicht und das sieht man ja an den Reaktionen. Vielleicht hat die, oh Gott, schon fast 2 Stunden dazu beigetragen, dass das ein oder andere Missverständnis und das ein oder andere Fragezeichen da aufgelöst wird. Und
trotz aller Kritik ja
auch. Genau, deswegen machen wir sowas. Und
gut geschafft, die Vorzüge der GFL auch mal rauszuarbeiten. Ne, gerade das Vereinssystem, das Familiäre. Und ich spreche mal für uns beide. Ich glaube, wir beide, also Torben und ich, haben unsere besten Footballzeiten in der GFL gehabt. Und das ist deswegen eine Herzensangelegenheit. Ja, die GFL liegt uns wirklich am Herzen. Deswegen vielen, vielen Dank.
In diesem Sinne würde ich sagen,
ja.
Hab noch einen schönen Abend.
Gut.
Genau.
So ist es.
Tschö. Ciao. Ja, ihr auch. Und bis irgendwann.